Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Prepared, der Laufpodcast zur richtigen Vorbereitung im Laufsport. Mein Name ist Jens Frank und die Sina sitzt mir heute wie immer gegenüber. Hallo Sina.
Hallo Jens.
Und wir haben heute einen Gast.
Genau.
Mal wieder Luise Walter. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Luise, du bist, wenn ich jetzt direkt schon so einsteigen darf, Buchautorin. Ich glaube, du hast, wie viele Bücher hast du jetzt schon geschrieben? 3, 4?
Das dritte ist fertig, das vierte entsteht gerade.
Siehst du, man bin ich gar nicht so schlecht. Du bist Trainerin, diverse Trainerlizenzen, Personal Trainerin und vor allen Dingen hast du dich auf neurozentriertes Training spezialisiert. Was ist denn für unsere Hörer mal kurz erklärt neurozentriertes Training?
Schlechtes Marketing auf jeden Fall, weil man es immer erklären muss. Im Endeffekt gehirnbasiertes Training. Also ich gucke mir Leistungsfähigkeit an, egal ob es um Schmerzfreiheit geht, ob es um Bewegung geht, ob es um quasi mehr Leistungsfähigkeit geht, an aus dem Gehirn- und Nervensystem. Also wie kann ich schneller laufen, wie kann ich kraftvoller laufen, wie kann ich mich aber auch besser konzentrieren, besser fokussieren und wie kann ich all die Themen vor allem in meinen stressigen Alltag einbinden mit idealerweise wenig Aufwand und aber einem hohen Effekt.
Okay, wow. Und wie kann man sich gehirnbasiertes Training vorstellen? Also was genau guckst du dir da an?
Wenn man es ganz einfach runterbricht, erstmal Atmung, weil wir über Atmung das Nervensystem am einfachsten regulieren können. Und dann schaut man auf die 3 bewegungssteuernden Systeme. Also es sind die Systeme, die quasi zusammenarbeiten müssen, damit Bewegung überhaupt notwendig ist. Und das sind einmal die Augen, das Gleichgewicht und dann die Propriozeption, also kompliziertes Wort für, wie sind unsere Gliedmaßen? Also ist die Muskulatur angespannt? Wie sind die Sehnen? Wie sind die Gelenke? Wie stehen die zueinander? Also wie ist quasi unser aktiver Bewegungsapparat?
Okay, und wenn dann jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, was guckst du dir dann an? Muss derjenige sich ausziehen? Muss er sich erstmal hinsetzen und atmen und dahin legen? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich natürlich, weil jeder mit einem anderen Anliegen kommt. Aber ich fange ganz klassisch immer mit einer Neuroanalyse an. Das heißt, wir schauen tatsächlich einmal, wie ist das Gangbild? Weil Bewegung, Laufen unser natürlichstes Bewegungsmuster ist. Und darüber sieht man tatsächlich schon viele Auffälligkeiten. Und wir testen immer einmal Atmung durch. Ich arbeite jetzt ja schon ein paar Jahre damit. Ich habe mich tatsächlich in viele Richtungen weiterentwickelt und sehr andere Ansätze mittlerweile. Das heißt, es geht gar nicht immer so sehr darum, was ich sehe oder was ich wahrnehme, sondern es geht tatsächlich um die Person. Beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, okay, die läuft irgendwie total, ich übertreibe mal, Fuß nach innen rotiert, die Person merkt das aber gar nicht. Oder wenn ich das Gefühl habe, okay, die Atmung ist total flach, die Person merkt das aber gar nicht, geht es nicht darum, was ich sehe, sondern was die Person wahrnimmt. Wohl nur das Signal quasi von ihrem Gehirn hier ausgestrahlt wird. Und das ist total spannend, weil ganz viele dann so sind, ja, ich habe keine gute Körperwahrnehmung, das kann ich gar nicht, das ist für mich viel zu kompliziert. Und ich denke, Bullshit, wenn man sich die Zeit nimmt und wirklich mal darauf achtet, kann ich gut im Bauch atmen, merke ich einen Unterschied zwischen rechts und links? Wie fühlt sich das an, wenn ich in die Rippenbögen atme? Ist ein Unterschied zwischen rechts und links? Wie fühlt sich das an, wenn ich im Brustkorb atme? Ist ein Unterschied zwischen rechts und links? Gerade bei denen, die wirklich viel im Laufsport auch aktiv sind, ist es dann ganz oft so, ja, stimmt, ich habe auch immer Seitenstechen auf der rechten Seite, ah stimmt, auf der linken Seite, mein Knie zwickt immer ab Kilometer 2, 3. Also dann kommen auf einmal so ganz viele Informationen, wo ich sage, ah ja, schlechtes Körpergefühl. Also ja, dafür sind das sehr, sehr viele Informationen und sehr viele Details. Und genau das mache ich dann einfach individuell, je nachdem, worum es geht.
Das heißt jetzt mal so ganz praktisch, ich als Läufer, der, wenn er eine unilaterale Übung macht, also irgendwie so ein Dragon oder so auf einem Bein und ich falle immer um, habe ich dann ein schlechtes Körpergefühl oder stimmt dann was mit meiner Atmung im Zweifel nicht?
Meistens Zusammenspiel, weil ja keins der Systeme isoliert zu betrachten ist. Wenn man jetzt aber bei diesen vor allem unilateralen Übungen ist, ist tatsächlich meistens auch ein Thema vom Gleichgewichtssystem. Und die Frage ist halt immer so ein bisschen herauszufinden, kannst du besser auf Atemreize reagieren? Hast du da überhaupt Bock drauf? Man merkt ja schon, wenn man gewisse Übungen anfängt, wie reagiert das Gegenüber? Und stöhnt man genervt auf und sagt, oh nee, jetzt muss ich auch noch Atmung machen? Ist dann vielleicht ein Bewegungsimpuls oder eine Gleichgewichtsübung viel, viel effektiver? Weil, das fand ich am Anfang immer das Komplizierte, mittlerweile aber das Schöne, es ist ja nicht so dieses one size fits all, sondern du hast ja, du kannst über eine Atemübung ganz unterschiedliche Effekte erzielen, du kannst aber auch über eine Gleichgewichts-, über eine Beweglichkeitsübung oder über eine Schnelligkeitsübung ganz, ganz viele Effekte erzielen und es gibt nicht so dieses, die eine Übung, die alles fixt, sondern man muss halt gucken, erstens, was würdest du im Alltag wirklich auch machen? Weil es kann die perfekte Übung sein, kennen wir alle. Man weiß, sie würde einem gut tun, man macht sie aber nicht, weil, keine Ahnung, fühlt sich nicht gut an oder irgendwie passt es nicht zum eigenen Tagesablauf oder man will das Equipment nicht haben oder. Und dann ist es halt meine Aufgabe, wirklich zu überlegen, okay, wie können wir den Effekt über ein anderes System beispielsweise bekommen? Also man kann über die Augen, gerade beim Laufen, so viel Potenzial noch rausholen, was vielen gar nicht, glaube ich, bewusst ist. Über die Atmung extrem viel, vor allem Schnelligkeit, aber auch Ausdauer kämpfe ich ja selber gerade in meinem eigenen Training mit. Und das finde ich halt einfach faszinierend, weil das die Sachen sind, die viele noch nicht auf dem Schirm haben und die Grundlagen und da aber eigentlich das meiste Potenzial drin steckt.
Und würdest du sagen, dass jeder grundsätzlich da irgendwie ein Defizit hat oder kann man das Defizit selber feststellen überhaupt oder braucht man auf jeden Fall eine Stunde bei dir?
Ich komme ja immer eher aus der positiven Psychologie. Ich würde sagen, jeder hat Potenzial, jeder kann sich weiterentwickeln. Ist einfach so. Also ich mag diesen deutschen Ansatz nicht, ich habe da ein Defizit, ich muss meinen Körper fixen, sondern ich gucke tatsächlich viel mehr darauf, okay, wo willst du besser werden und wie können wir das möglichst einfach für dich machen? Braucht man damit eine Stunde mit mir? Absolut nicht. Ich sag mal, ich bin ein Kanal, der eine schnelle Abkürzung sein kann, aber das machen muss man selber. Ich arbeite nur online. Das heißt, man kann auch eine Übung nicht richtig oder falsch machen, sondern es gibt so viel Wissen draußen. Ich bin nicht die Einzige, die so arbeitet, vielleicht ein bisschen spezieller tatsächlich, wie ich es anwende. Aber am Ende hat jeder ja das Potenzial in sich. Also es geht, glaube ich, eher darum zu sagen, geil, will ich da noch was rausholen? Bin ich offen dafür, mich drauf einzulassen, das auszuprobieren? Dann hat man super viele Möglichkeiten, aber braucht man mich dafür? Absolut nicht.
Mhm. Aber könnte man Symptome oder Anzeichen benennen, die darauf hinweisen, dass da echt extrem viel Potenzial lauert sozusagen?
Also von Seitenstechen über klassisch, man ist im Trainingsplateau. Bei ganz, ganz vielen tatsächlich so dieses, sie haben das Gefühl, sie haben immer Rückenschmerzen. Bei ganz vielen Kniesprunggelenksthematiken, die sagen, ja, sie haben eigentlich immer Knieschmerzen, sie haben immer Achillessehnenprobleme.
Oh ja, hier.
Das ist der Klassiker. Also ich habe so viele Läufer, die wirklich, und Läuferinnen, tatsächlich bei Achillessehne mehr Läufer zurzeit, die auch so viele Übungen schon probiert haben, die so viele Therapieansätze schon probiert haben. Und dann testet man die und merkt jedes Mal so, ihr habt ein totales Gleichgewichts-Issue, ihr habt einfach total, beispielsweise das rechte Gleichgewichtsorgan reagiert viel, viel später. Also beispielsweise, wenn man Einbeinstand testet, merkt man auf einmal so, auf der rechten Seite schwanken die total, auf der linken stehen die total stabil. Oh, was ein Wunder, dass sie auf der rechten Seite immer wieder Achillessehnenprobleme haben, weil diese Instabilität übers Gleichgewichtssystem bei jeder Schritt Belastung und bei jedem Schritt ja mit einem Mehrfachen des Körpergewichts quasi ausgelöst wird. Und dann können die ganz viel Mobility machen, ganz viel Kraft machen. Aber wenn quasi das Gleichgewichtssystem immer, ich sag mal, ein Störfaktor ist und immer eine fehlende Information vorhanden ist, dann geht es halt darum, diese fehlende Information im Training, in der Vorbereitung beziehungsweise im Laufen mit einzubinden. Rückenschmerzen sind so Klassiker, aber tatsächlich viel beim Laufen, Hüfte, Knie, Sprunggelenk. Und klar, Atmung. Ich glaube, das kennen viele, die so sagen, ja, sie atmen. Also Grundlage, ich arbeite gerade auch mit zwei zusammen, die Ironman beziehungsweise Ultra Ironman machen, wo man ja immer so vermeintlich denkt, ja, da, also was soll ich denn helfen? Ich komme nicht aus dem Laufsport. Also Sina lacht schon. Warum kommen die zu mir?
Nee, das ist super.
Ja, und das finde ich auch das Spannende, wo ich auch mal sage, ey, ich bin keine Läuferin. Es geht nicht darum, dass ich jede Sportart verstehen muss, sondern es geht ja wirklich nur darum, individuell zu gucken, wo hast du das größte Potenzial? Wenn man ehrlich ist und sich überlegt, wie läuft mein Training ab, wie laufen meine Wettkämpfe ab, wo fällt es mir jedes Mal am schwersten? Und ich glaube, das weiß jeder, der zumindest irgendwie auch im Hobbysportbereich aktiv ist, sagen die meisten ganz klar, das ist eigentlich meine größte Schwachstelle. Und dann ist es meine Aufgabe, daran zu gehen. Und bei den beiden, die gerade für einen Iron Ultra Ironman trainieren, war es zum Beispiel auch einfach die Zungenposition zu korrigieren beim Laufen und
bei der Atmung.
Weil du über die Zungenposition eine ganz andere Statik wieder aufbaust und du damit eine andere Atmung aufbaust, deine VO2 Max optimieren kannst. Also das ist natürlich, wenn man dann so in diesen High-End-Bereich geht, auch geil, weil die natürlich ganz andere Daten nochmal tracken und eine ganz andere Sensibilität dafür haben. Und da aber wieder das echt pragmatisch zu machen, das kann ich einer Hobbyläuferin genauso beibringen wie jemand, der halt jetzt einen Ultra-Ironman macht, wo ich so denke, was ist eigentlich in eurem Gehirn anders strukturiert, dass ihr so eine Fähigkeit habt, euch zu quälen, weil, also ich finde Ironman schon krass.
Ja, voll.
Also für mich unmenschlich, so eine Leistung abliefern zu können, aber ist dann trotzdem ja meine Aufgabe, es trotzdem auch in diesem Maße noch einfach zu machen. Ja.
Also es ist lustig, dass die...
Ironman-Finisher hatten wir auch schon zu Gast.
Ja, das stimmt.
Unglaublich, also einfach echt unglaublich.
Aber die Zunge scheint da irgendwie ein spezielles Organ zu sein, sag ich mal. Also ich erinnere mich da nur an Gina Lückenkämper, die, glaube ich, mal vorm Start irgendwie an einer Batterie irgendwie geleckt hat.
Ja, das ist ja immer, Gina arbeitet ja mit Lars zusammen, das ist ja immer so ein bisschen das Paradebeispiel für Neuroathletik. Da ging es weniger um die Zunge, also auch um die Zunge, aber tatsächlich eher um die Entladung der Batterie und damit quasi um eine Aktivierung auch vom Hirnstamm. Zunge meiner Meinung nach halt einfach das geilste Körperteil, weil es das einzige Körperteil ist, was wir bewusst steuern können. Also genauso wie ich bewusst einen Arm ausstrecken kann, bewusst mein Bein ausstrecken kann, kann ich das mit der Zunge machen. Die wird zum Großteil des Tages aber ja unbewusst gesteuert. Ich überlege ja eigentlich normalerweise nicht, was macht meine Zunge jetzt und wenn ich rede, wo müssen die hin? Und über die Zunge haben wir aber einen extremen Einfluss, erstens auf Kommunikation, auf Atmung, auf Verdauung und vor allem auf die ganze Stabilität. Weil über die Veränderung der Zunge verändert sich quasi unsere Positionierung von der Halswirbelsäule. Damit haben wir einen Einfluss auf die Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Damit dann quasi auf die ganzen Bein- und Laufachsen. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach total unterschätzt, weil es immer so ist, ja, Zunge, Kiefer gehört maximal noch in die Kieferorthopädie, aber ansonsten bitte eigentlich nicht anfassen. Mhm. Oder vielleicht noch so Logopädie, wenn Kinder lispeln oder
nuscheln. Ja, genau. Ja, oder ansonsten, ich meine, wir kommen vom Fach, wir kennen gut viele Osteopathen, die am Kiefer rangehen, ne? Aber ja, Zunge, stimmt, ja.
Und vor allem, dass man es halt aktiv machen kann. Und halt eine falsche Zungenposition hat so einen krassen Einfluss darauf, wie sehr presst man die Zähne, wie ist der Atemfluss tatsächlich, wie ist der Atemwiderstand, wie ist die Sauerstoffversorgung, wenn ich in eine Wettkampfsituation gehe. Ich gehe ja an die Belastungsgrenzen, viele über die Belastungsgrenzen hinaus, das wird bei mir tatsächlich wahrscheinlich nie passieren. Und damit aber quasi so eine Grundlage zu schaffen, wo die auf einmal sagen, hey, das Laufen ist ja viel einfacher. Ich habe noch nichts geändert, nur meine Zungenposition. Und dann so Klassiker, klar, eigentlich zu sagen, Mund ist geschlossen, nur auf Nasenatmung zu gehen. Je nachdem, in welchem Wettkampf, ab Kilometer 38 beim Marathon, interessiert mich das nicht mehr, wie meine Kunden rennen. Dann dürfen sie auch hechelnd durch den Mund atmen. Aber wirklich erstmal so eine Optimierung, vor allem im Training, um dann maximal effektiv vorbereitet zu sein, wirklich für den Wettkampf.
Mhm. Würdest du sagen, dass die Grenzen zwischen mentalem Training und das, was du machst, fließend sind oder ist es schon eine ganz klare Trennung?
Meiner Meinung nach kann man das ehrlicherweise alles überhaupt nicht trennen, weil ich immer nicht verstehe, wo fängt mentales Training an, wo hört physisches auf. Also ich kann ja im Körper nicht sagen, das ist jetzt noch physisch und ab jetzt wird's mental. Also ich bin zum Beispiel auch sehr, sehr große Kritikerin von Mental Health, alleine von dem Wort, weil man das so, diese Trennung in, man ist physisch gesund oder mental gesund, ich check's nicht, ich habe einen Körper, ich habe ein Gehirn, ich habe ein Nervensystem, das reguliert mich. Meine Emotionen haben Einfluss auf meine Körperspannung, meine Gedanken haben Einfluss auf meine Körperspannung. Umgedreht hat meine Körperspannung genauso aber einen positiven oder negativen Einfluss auf meine Emotionen und auf meine Gefühle und auf meine Gedanken. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen oder können ein bisschen mehr dahin, das ganzheitlicher zu betrachten und dadurch eben dieses Potenzial auch zu nutzen und das nicht immer so in Silos zu denken und dieses, ah, jetzt brauchst du noch Mentalcoach und jetzt brauchst du noch den Coach und den und den und den, sondern wenn du Atmung machst, machst du automatisch Achtsamkeitstraining. Es geht gar nicht ohne. Wenn du Krafttraining machst, machst du automatisch Achtsamkeitstraining. Du kannst kein starkes Krafttraining im CrossFit machen, ohne mit einer Aufmerksamkeit, mit einer Achtsamkeit, mit einem Bewusstsein diese Übung auszuführen. Deswegen, ich finde, das wird oft so technisch, vor allem in Deutschland, unterschieden, wo ich denke, nenn es, wie du es nennen willst. Deswegen auch vorhin so neurozentriertes Training, kein smarter Marketing-Move, checkt ja keiner, versteht keiner. Im Endeffekt geht es nur darum, dass du deinen Körper spürst, fühlst, also dieses Think, Feel, Act, was ja am Amerikanischen total bekannt ist, irgendwie auch wieder in den eigenen Körper, in die eigene Wahrnehmung zu bringen. Und es geht mit Wahrnehmung los, um dann halt wirklich die Performance zu steigern. War eine lange Antwort.
Du hast jetzt relativ oft von Atmung gesprochen, dass das total wichtig ist. Ist das aus deiner Sicht wichtig, dass man eine bestimmte Atmung macht, also dass man irgendwie Boxatmung oder eine Art Wim Hof Atmung macht, oder geht's einfach nur darum, sozusagen in die Atmung zu kommen und sich darauf zu konzentrieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also das Wichtigste ist mir immer erstmal, dass man nicht falsch atmen kann. Mhm. Weil ich finde, man merkt gerade überall diesen Trend, dass dann irgendwie den Kunden auch noch erklärt wird, oh Gott, deine Atmung ist ja katastrophal. Und man so eine Analyse macht und sagt, oh Gott, so deine Atmung, oh je. Also wo ich so denke, jetzt bringen wir den Leuten auch noch bei, dass sie nicht mehr richtig atmen können. Also sage ich auch tatsächlich allen Kunden, wenn du falsch atmest, wärst du tot. Du lebst noch, also scheint deine Atmung so scheiße nicht zu sein. Und dann geht's halt wieder, es ist halt immer situationsspezifisch. Wenn ich renne, habe ich eine andere Atmung, als wenn ich irgendwie entspannt zu Hause sitze und weiß ich nicht, irgendwie Steuer mache. Dann bin ich vielleicht nicht entspannt, habe ich auch nochmal eine andere Atmung. Aber wenn ich, weiß ich nicht, koche oder esse. Das heißt, es geht gar nicht drum zu sagen, was ist die richtige Atmung, sondern wofür brauche ich die Atmung eigentlich gerade? ich bin großer Fan davon, erstmal die auch da wieder die Wahrnehmung zu schulen. Also merke ich überhaupt, wie ich atme? Für mich war Atemtraining, bin Doppelbandscheiben operiert, mir wurde immer gesagt, du musst ruhiger werden, du musst entspannter werden, mach mal Atemtraining. Ich habe super viel probiert. Ich fand es ätzend, ehrlicherweise, dieses setz dich mal hin und spür mal nicht rein.
Ja, ja,
wenn
jemand
mit dieser Stimmlage ankommt, krieg ich Bluthochdruck. Und wäre passiv-aggressiv werde ich zumindest erstmal. Und für mich war das aber ein totaler Gamechanger, einfach zu merken, geil, ich kann mich selber über Atmung regulieren. Mhm. Ich kann meine Kraft regulieren. Ich kann meinen Bewegungsumfang regulieren. Ich kann regulieren, ob ich mich jetzt total aufrege oder nicht. Ich hatte es gestern eine Kundin gesagt, mit der drüber gesprochen. Die hat dann so gesagt, ja, aber machst du diese ganzen Sachen, wo ich gesagt habe, wenn ich Steuererklärung mache und vor allem diese monatliche Umsatzsteuervoranmeldung, mich regt das richtig auf. Das ist für mich so ein Hassthema, weil ich nicht verstehe, wie wir im 21. Jahrhundert immer noch irgendwelche E-Mails und Tabellen ausfüllen müssen. Und ich so denke, ihr habt doch mein Konto, ich benutze kein Bargeld, ist doch alles irgendwie digital abrufbar. Macht, zieht das Geld ein, ist mir total egal, ich will das nicht sehen, ich möchte da keine Lebensenergie mit verschwenden. Jetzt kann ich mich da jeden Monat drüber aufregen. Oder jedes Mal, wenn ich meine Umsatzsteuervoranmeldung mache, binde ich mir mein Widerstandsband um, atme da zweimal entgegen, mache dann diese Umsatzsteuervoranmeldung, schicke das ab, mache danach das Atemband ab und denke mir mittlerweile so, geil, 20, 30 Minuten Atemtraining gemacht. Und denke mir so, fantastisch, danke liebes Finanzamt, dass ihr das so unglaublich gut macht, dass ich immer nochmal meine extra Atemsession bekomme. Also das, ich finde das Geile daran ist, dass man es halt so regulieren kann. Jetzt, wenn ich Lauftraining mache, ich bin keine gute Läuferin, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr mich für den ersten High Rocks angemeldet, hatte damals im Juni dann angefangen mit Coaching und mein Pace war 37. Also das ist so, da weiß man, wie schlecht ich in Anführungsstrichen war, auf 5 Kilometer.
Ja, aber ich finde es nicht schlecht. Also wir haben, aber also, so ein Easy Run kann auch so ein langsamer Pace sein.
Ja, ja. Es war kein Easy Run, sondern es war schon, renn mal schnell.
Ach so, okay.
Und mein Pace war 37. Und ich dachte mir so, ey, voll gut, weil 5 Kilometer bin ich bis dahin nie gerannt. Ich war halt immer so stolz, wenn ich schon wieder 2 bis 3 Kilometer rennen konnte. Und ich schickte so meinem Coach, die da hatten, und der war so, okay, warum willst du High Rocks machen? das ist eine fantastische Vorbereitungszeit. Und dann habe ich aber natürlich über Ausdauertraining und sowas auch angefangen, so viel mit Atmung zu spielen. Und alleine, also ich habe mir dann so eine Billo-Uhr gekauft für Herzfrequenz-Pulsmessung und dachte mir, das ist ja krass, wie schnell man das einfach sieht, wie man wirklich mit Atmung den Puls regulieren kann, wie ich bewusst sagen kann, Fokus auf verlängerte Ausatmung und man reguliert sich nach unten. Und ich finde, das ist so ein Tool, das hat jeder, das kostet keine Kohle, das kostet keine extra Zeit. Wir sitzen die ganze Zeit oder bewegen uns. Und darüber diesen Zugang zum Körper zu bekommen, ohne dass es was Spirituelles sein muss, ohne dass es so dieses Weichgespülte, wir stellen die, weiß ich nicht, Räucherstäbchen hin und machen irgendwie die Vanillekerzen an. Und ohne dass es so dieses Wim Hof ist mir schon fast so militärisch. Viele Atemtrainings kommen ja tatsächlich auch aus dem Militär und ganz viel Forschung kommt ja aus dem Militär. Das ist cool, auch die ganzen Navy Seals, die da alle ihre krassen High-End Profi-Trainings machen, wo ich denke, es hat aber mit meinem Alltag nichts zu tun. Und ich finde das Geile, dass du es halt dieselbe Übung kann ich für Leistungssportler extrem intensiv machen, kann das aber auch für meine 86-jährige Kundin, die irgendwie im Rollstuhl sitzt und da zu kämpfen hat, überhaupt noch was zu machen, anpassen.
Du hast eben erwähnt, dass du während der Steuererklärung so eine Art Widerstandsband oder so, wir sind ja totale Gadget-Freaks, kannst du dazu kurz was sagen, was es ist und was es macht?
Das ist ein ganz langweiliges Widerstandsband, also geht jedes Band, ich will keine Marken nennen, irgendwas, was elastisch ist. Von mir aus kann man auch irgendeinen Schal oder Tuch umbinden. Ich sag mal, das Atemtraining für Faule, ich würde sagen, alle meine Kunden früher oder später auch als Atemübung mit. Einfach auf Rippenbogenhöhe, also unterhalb der Brust, oberhalb vom Bauchnabel, 20, 30 Minuten umbinden mit einem leichten Widerstand. Damit trainiert man Zwerchfell, Beckenbodenmuskulatur. Nach 2 Minuten merkst du das Band nicht mehr. Das heißt, die Atmung geht wieder ins unbewusste Atemmuster zurück. Und du hast halt diese geile dreidimensionale Ausdehnung. Weil die meisten, wenn man mal drauf achtet, sind hier so chronische Hyperventilierer. Also atmen quasi zu flach, füllen ihre Lunge irgendwie wie so ein Duracell-Häschen mit einer Espresso-Tasse. Anstatt halt irgendwie gleichmäßig quasi reduzierter zu atmen und damit weniger Atemzüge zu brauchen und damit quasi Stresslevel nach unten zu fahren. Und das ist was jeder von meinen Kunden schafft. Also ich habe auch super viele teilweise alleinerziehende Mütter, die mir auch so sagen, ja, es ist schön, die Vorstellung, morgens 20 Minuten Atemtraining zu machen. Wann? Schaffen sie nicht. Also geht einfach nicht. Wo ich auch mal sage, ja, bind dir das Band um, völlig egal, was du machst. Bei mir ist es irgendwie Kontaktlinsen reinnehmen, Zähne putzen und irgendwie noch dreimal durch die Wohnung rennen. Bei anderen ist es ihre entspannte Morgenroutine, wo sie sich ihren Kaffee kochen und. Aber so dieses Atmung gegen Widerstandsband, meiner Meinung nach, das einfachste Mittel, um morgens, abends in den Körper einzuchecken, um Atmung zu optimieren, um damit einen positiven Einfluss auf Verdauung zu haben, auf Körperhaltung zu haben, auf mentale Regulation zu haben, weil man einfach quasi bei sich ankommt und der Körper das erste Mal wieder wirklich auch diese dreidimensionale Ausdehnung von Rippenbögen und Brustkorb bekommt. Und das finde ich total spannend, ganz viele von meinen Kunden, die Schlafprobleme haben, sagen, seit sie das machen, sie merken, sie schlafen viel, viel besser, viel, viel ausgeglichener. Mhm. Und ganz viele so mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blähungen, aufgeblähtes Gefühl.
Oh ja.
Ganz viele Frauen, gerade auch die ich betreue, Wechseljahren mit Wechseljahrsbeschwerden, die sagen, es ist sehr krass, sie haben nichts verändert, nur morgens, abends diese Atmung. Ich so denke, ja. Atmung. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Also du hast halt so einen geilen Einfluss quasi auf alle Körperparameter, dass ich mir so denke, verstehe ich nicht, warum man das nicht in der Schule lernt.
Ja,
ja, oder beim Arzt oder in der Therapie, warum macht das nicht jeder? Also ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich mache ganz viele Weiterbildungen auch im Therapiekontext, wo ich auch immer sage, macht euch das doch selber leicht. Also gerade Physiotherapie, Osteopathie, wenn du dann ja teilweise wirklich auch schmerzhafte Behandlungen zum Teil durchführen musst, wo ich so denke, mach's dir doch selber als Therapeut, Therapeutin leichter und vor allem den Betroffenen, wenn das Nervensystem ein bisschen entspannter und runterreguliert ist, dann ist ja der Muskeltonus sofort auch weicher. Beim Laufen nutze ich das nicht, also logischerweise nicht jedes Mal, weil ich will ja kein Widerstandsband nutzen, um irgendwie gut atmen zu können. Aber bei den Langsamläufen habe ich die ersten 20 Minuten dabei. Ich habe mittlerweile, wenn ich zumindest mal in Berlin bin, meine Strecke, dann gebe ich das beim Café ab, hole mir das auf dem Rückweg und kriege dann meinen Espresso. aber das ist tatsächlich, also kein cooles fancy Gadget, sondern ich versuche das tatsächlich sehr clean zu machen. Ich hatte mal eine ganz spannende Professorin, die ist so eine Koryphäe für Atemtherapie. Die hat gesagt, ja, früher haben wir das immer gemacht. Und haben den Patientinnen gesagt, die sollen quasi ihre Hände einfach nutzen. Und ich sagte, ja, aber keiner stützt sich ja 20 Minuten irgendwie die Hände auf den Brustkorb oder auf die Rippenbögen. Also und ich krieg dann auch sofort Trapezius, also ich krieg sofort Schulter- und Nackenspannung.
Voll.
Und ich so denke, ja, ist ja Quatsch. Und das ist, glaube ich, mein größter, oder das ist nicht mein, sondern der größte Benefit daran, ich will ja, dass Atemtraining im Alltag dich besser macht. Wenn ich mich jetzt hinsetze und irgendeine Yoga-Atmung oder was auch immer für eine Atmung mache oder ich habe ganz viele, die so sagen, ja, sie haben Atemcoaching hinter sich und sie legen sich dann immer auf ihre Yogamatte und dann atmen sie. Wo ich so denke, cool, du lernst also im Liegen gut zu atmen. Im Liegen findet halt aber dein Alltag nicht statt. Also das ist super, wenn du besser schlafen willst. Für alle mit Schlafproblemen grandios. Aber der Alltagstransfer auf, ich laufe, ich stehe, ich muss mich bewegen, ich habe Hustle zu Hause irgendwie mit Haushalt, mit Steuer, mit was auch immer, da habe ich ja überhaupt keinen Transfer. Deswegen will ich halt die Atemübung in den Alltag integrieren, damit das Nervensystem diesen Impuls halt in diesen Stresssituationen bekommt und merkt, ah, selbst da kann ich aber eigentlich quasi mein Stresslevel nach unten regulieren und brauche dieses Sympathikotone, also dieses Fluchtkampf-Angriffsmodus gar nicht.
Es gibt neuerdings diese Vagusnerv-Gadgets, die man sich umhängen kann, ans Ohr klippen kann oder sonst was.
Jetzt fühlt sie alle Gadgets oder probiert sie aus, ja.
Das hab ich noch nicht, aber mich würde es tatsächlich interessieren, ob es eine Auswirkung hat, weil diese Kosten, also sind relativ preisintensiv, die guten scheinbar zumindest. Hast du schon mal ausprobiert?
Klar.
Okay.
Das ist verständlich.
Jens also, hat sich auch eine Zeit lang den Mund abgeklebt, wovon du ja auch großer Fan bist.
Mach ich immer noch.
Machst du immer noch? Ja, siehst du, guck.
Ja, aber also da wäre ich zum Beispiel so, warum musst du es immer noch machen? Also, ich würde bei meinen Kunden erwarten, nach 2 Monaten brauchst du das nicht mehr, weil du dann die Zungenposition so trainiert hast, dass sie in ihre natürliche Position zurückgeht. Eigentlich würde ich immer sagen, wenn wir das Mouth-Tapping ja nur nutzen, um diesen Anfangsimpuls einfacher zu machen, dass du nicht immer kontrollieren musst, ist mein Mund eigentlich geschlossen.
Ja, ich nutze, damit mir nicht irgendwelche Insekten reinlaufen.
wo schläfst aber du denn?
Du hast recht, ab und zu vergesse ich es dann auch abends und dann merkt man schon, dass man automatisch sozusagen durch die Nase atmet. Aber ich versuche es trotzdem noch nach wie vor beizubehalten. Also
das heißt, du schläfst immer mit zugeklebtem Mund?
Meistens ja.
Würde ich tatsächlich zum Beispiel nicht machen, weil, also ich habe mich damit, wie heißt der denn? Der Schwede oder Norweger? Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Olaf Olsson. der ganz viel auch in dem Bereich forscht, mit dem hatte ich mich drüber unterhalten. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch, weil das wir, also wir wissen aus der Wissenschaft, dass wir auf, wie wir auf Druck reagieren. Wenn ich ein Widerstandsband um meine Rippenbögen mache, drücken die Muskeln quasi automatisch das Band weg, weil sie sagen, hier ist ein Widerstand, hier ist eine Restriktion, das möchte ich nicht. Wenn ich mir einen Mund zuklebe, habe ich eigentlich einen ähnlichen Effekt. Der Mund ist zwar zugeklebt, aber trotzdem arbeiten die Lippen eigentlich da quasi dagegen und wollen das öffnen. Das ist kurzfristig gar kein Problem. Aber auf Dauer bin ich der Meinung, gibt keine Studien dazu, hat noch keiner getestet, wäre ich der Meinung, dass man eigentlich eine dauerhafte Spannung aufbaut. Und vor allem, ich will ja keine Abhängigkeit, auch vor allem mental nicht, zu sagen, ah, ich muss mir jede Nacht den Mund zukleben. Sondern was ich machen würde, ich würde am Anfang den natürlich, also zukleben, erstmal nur ein Stück, dann ganz, je nachdem, was man quasi als Impuls braucht. Meiner Meinung nach das viel Wichtigere ist, aber die Kombination damit, wirklich die Zungenposition zu trainieren, also diese Repositionierung in Kombination mit abends nochmal blockierte Einatmung, damit das Hirn, das Nervensystem nochmal diesen Impuls bekommt, wie kann eigentlich quasi der Luftzug sein, wie kann meine Zungenposition sein, damit es das lernt. Ich will ja, sonst ist es so ein bisschen, das ist dieser deutsche oder dieser oftmals angewandte Ansatz, dieses, ah, ich habe ein Problem, ich will das fixen. Ich habe ein Symptom, ich behandle das Symptom, ich will ja aber die Ursache verändern. Warum ist denn deine Zungenposition nicht richtig? Also keine Ahnung, warum schnarchst du oder was ist der Ursprungsgrund, wenn ich fragen darf, warum du damit angefangen hast?
Nasenatmung einfach, ne? Also die einfach zu verhindern, dass man durch den Mund atmet. Also ich habe da unterschiedlichste Dinge drüber gelesen, dass zum Beispiel auch Erkältungen oder Karies und so ein Kram entstehen können. Weil,
total, absolut, ne, genau.
So.
Und das hängt aber vor allem mit der Zungenposition zusammen.
Okay.
Also dann wäre meine Frage, wenn du jetzt mein Kunde wärst, hast du die Zungenposition trainiert? Weißt du, wo deine neutrale, natürliche Zungenposition ist?
Auf gar keinen Fall.
Weil wenn du das nicht weißt, ist es ja wieder nur, wir behandeln Symptom. Ich bin gemein, wir kleben Pflaster drauf. Mhm. Was dahinter neurologisch passiert, ist uns total egal, wird schon passen. Also aber da bin ich auch extrem, ich will keine Abhängigkeit von Tools. Mhm. Tools sind geil, also deswegen, klar, kenne ich den Vagus. Ich glaube, wir haben den damals die zweite OP, 16, 18, habe ich den das erste Mal ausprobiert, kurz nach der zweiten OP. Mhm. Also, es ist fantastisch, es ist natürlich geil, sauteuer. Ich hatte mit einer Company dann so einen Deal, dass ich gesagt habe, ich teste das mal ein halbes Jahr, dann habe ich sie wieder zurückgeschickt und bis dahin dachte ich mir so, geil, ich kriege das mit Atmung mittlerweile auch alles ganz gut hin. Aber ich habe auch super viele Klienten, die einfach so drüber sind und die halt sagen, sie machen die Atmung teilweise dann aber nicht und die haben eh schon, keine Ahnung, mit so Up-or-Downer-Symptomatiken zu tun, wo ich so denke, okay, cool, wenn Tool dir einen positiven Effekt gibt, du Kohle ohne Ende hast und bei dir Zeit einfach der begrenzende Faktor ist, go for it, machen. Also weil viele verteufeln das ja immer so und sind so, ja, das muss man selber regulieren können, wo ich so denke, ja, cool, in der Theorie würden wir auch alle irgendwie im Grün leben oder am Meer und irgendwie uns den ganzen Tag dreidimensional bewegen und nicht am Rechner und nicht am Handy hängen. Ja, mein Alltag sieht auch anders aus, deswegen muss man immer so ein bisschen gucken. Aber in deinem Fall würde ich erstmal Zungenposition mit auftrainieren, blockierte Einatmung, damit du wieder einen richtigen Atemzug und das richtige Atemzugvolumen über die Nase erstmal quasi auftrainierst. Dann brauchst du das irgendwann nicht mehr, das Mouthtape. Also weil, vielleicht habe ich da eine andere Vorstellung, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, jeden Abend und jede Nacht mit zu.
Ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht und hab mir vorhin gedacht, ich muss auch mal wieder anfangen, weil ich ja auch immer mit offenem Mund schlafe. Und ich habe ja schon mal eine Nasen-OP gehabt. Ich glaube, wir haben es sogar mal drüber unterhalten. Mhm. Und jetzt, vorhin habe ich gedacht, ich muss auch wieder machen. Jetzt dachte ich mir so, nee, ich muss endlich jetzt mal die Stunde bei Luise machen, die ich schon ewig machen will.
Ja, aber und das finde ich halt das Spannende, wenn du Zungenposition, mhm, also die Zungenposition gehört ja quasi oben an Rachen, also die Zungenspitze oben an Gaumen, direkt hinter die Schneidezähne, so dass man keinen Kontakt zu den Schneidezähnen hat. Und dann gibt's eine Übung, wie man das quasi trainieren kann. Man grinst, reißt die Augen auf und schluckt. Ja, man sieht sehr bescheuert aus, also völlig okay.
Ich muss gerade an Atypical denken, da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt.
Nee.
Es geht um einen autistischen Jungen und der versucht, mit einem Mädchen Kontakt aufzunehmen und sein Kumpel sagt ihm, du grinst sie mal an und er macht genau das, was du, und er macht genau das, wie du es gerade beschreibst, ja. Sorry dafür.
Nee, super, dann hat man gleich quasi ein Bild verankert damit. Und aber wenn man das macht und beim Schlucken merkt man quasi, geht die Zunge mit einem ganz leichten Anpressdruck noch weiter oben an den Gaumen und legt sich relativ flach ausgebreitet an den Gaumen und da gehört die Zunge hin. Es sei denn, man redet gerade, trinkt, isst oder macht irgendwas aktiv mit der Zunge. Ansonsten hat die immer dort zu sein. Und das Spannende ist, dass man jetzt auch in Studien gesehen hat, wenn die Zungenposition in der richtigen Position ist, ist der Kiefer halt auch breiter. Dann verändern sich auch die Nasennebenhöhlen. Das aber, und da gibt's jetzt wieder, es geht ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, bei ganz, ganz vielen durch, wie heißt denn das, was Kinder in den Mund nehmen, wenn die noch ganz klein sind,
damit Schnuller.
Schnuller, danke. Durch einen Schnuller verändert sich halt schon die Zunge und die Kieferposition. Ist ja eigentlich total unnatürlich. Also das hatte man früher ja nicht. Durch die Art und Weise, ja, wie wir atmen, verändert sich das total. Also sind so ganz viele Sachen durch die ganzen künstlich verarbeiteten Lebensmittel, die eigentlich ja keine Lebensmittel mehr sind, sondern einfach nur noch Chemiebomben, verändert sich die Mundatmung, verändert sich auch logischerweise der Speicher. Also so Karies-Thematiken. Ja, natürlich, der Mund hat geschlossen zu sein. Wenn wir durch den Mund atmen, haben wir ja quasi schon eine Oxidation, also eine Verbindung mit Sauerstoff im Mund. Der Speichel verändert sich, dadurch kommen super viele Nahrungs... Alles gut?
Alles
ja,
gut.
Ja, sorry, er hat noch gerade was gepiept. Dadurch kommen ganz, ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten tatsächlich zustande. Also ich habe viele Klientinnen, die dann gar nicht die Atmung machen, weil sie sagen, oh geil, sie können das Nervensystem regulieren, sondern vielmehr, weil sie dann auf einmal merken, geil, ich kann wieder viel mehr Sachen essen. Ach cool, ich vertrage wieder irgendwelche Dinge, die ich vorher gar nicht vertragen habe. Und ich finde, das ist halt dann eigentlich das Schöne daran.
Nee, ich find's mega spannend. Wir sind auch so krass direkt schon so rein in die Thematik. Dabei wollte ich dich eigentlich noch fragen, wie bist du überhaupt zu neurozentriertes Training gekommen? So dieses ganze Vorab haben wir irgendwie direkt so wupp rein. Finde ich aber gut. Ich mag ja, wenn die Gespräche so...
Ja, das halt, wollte ich gerade sagen, muss ja nicht immer geskriptet sein, aber nein. Ich kann das auch in zwei Sätzen quasi zusammenfassen. Ich komme ja eigentlich aus der Berliner Kreativbranche, hatte dann den ersten Bandscheibenvorfall ein halbes Jahr lang mit Morphium und sowas irgendwie alle möglichen Sachen probiert. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Hatte dann tatsächlich 2016 eine Not-OP. Nach der Not-OP klassisch irgendwie keine Weiterbehandlung, war dann irgendwie nochmal 3 Wochen in der Reha. Als einzige unter 70-Jährige kann man sich vorstellen, wie fantastisch meine Reha war. Und dachte mir dann so, ja cool, ich würde jetzt gerne wieder zurück in meinen Job. Ich kann nicht richtig laufen, ich kann mich nicht richtig bewegen. Ich bin klassisch austherapiert, weil Kassenpatientin hat jetzt meine 3 Physiotherapie-Rezepte quasi im Rahmen der Reha. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen und dachte mir, so kann nicht sein, wir leben in Deutschland, irgendwie das beste Gesundheitssystem. Mir muss doch jetzt irgendjemand sagen können, ob das jetzt die Krankenkasse, die Ärzte, die Therapeutinnen, völlig egal. Mir muss irgendjemand sagen können, wie ich jetzt irgendwie mein Leben zurückbekomme. Konnte aber keiner. Die waren so, ja, ist schwierig, such den Personal Trainer. Wo ich so dachte, ja, das war für mich so... Ich bin ja kein Star und Stern, das ist für mich so, ja, ich mache jetzt einen Film, eine Filmvorbereitung in Hollywood, dann hat man Personal Trainer. Ich hatte ehrlicherweise bis dahin damit 0 Berührungspunkte und dachte mir dann so, ja, okay, dann suche ich mir 2, 3 Personal Trainer, habe halt unterschiedliche Leute ausprobiert in Berlin und dachte mir so, ja, cool, aber die machen eigentlich alle nicht das, was ich mache, also was ich brauche, sondern der eine hat mir dann gesagt, ja, du musst halt irgendwie deine Bauchmuskeln trainieren, der nächste meinte, deine Hamstrings haben zu viel Spannung, du musst dehnen, der nächste kam irgendwie mit, ich darf keine Namen nennen, sonst kriege ich das nächste Anwalt schreiben, mit irgendwelchen Engpassdehnungen, irgendwelchen komischen Sachen da an. Immer so rein in Schmerz, dann wird's besser. Und ich dachte mir, es wird eigentlich alles schlechter. Und habe dann irgendwie nach so einer durchzechten Morphium-Nacht gesagt, fuck it, ich kündige jetzt meinen Job, ich gebe mir ein halbes Jahr lang Zeit, um mich selber zu rehabilitieren. Habe dann angefangen, diese ganzen Trainerlizenzen zu machen, bin aus 2 Akademien rausgeflogen, weil ich mich dazu sehr aufgeregt habe, dass das inhaltlich echt alles absurd ist und für mich an Körperverletzung grenzt, was man da teilweise lernt. Also so Sprung-Aerobic-Scheiße für frisch operierte Rückenpatientinnen, wo ich so gesagt habe, ja, so schlechte Trainer hatte ich. Ich dachte, die sind inkompetent, aber ihr bringt denen den Scheiß bei. Also das kann ja nicht sein, also das kann ja nicht unser Gesundheitsstandard irgendwie für Menschen sein in Deutschland. Und bin dann aus Zufall über meinen damaligen Arzt, wo wir uns ja auch in der Praxis kennengelernt haben, auf ein amerikanisches Ausbildungssystem gestoßen. Also C-Health, die quasi ja diese Neuroperformance in Amerika schon relativ gut auch etabliert haben und dachte mir dann so, geil, mega egoistisch, damit kann ich mich selber rehabilitieren. Und dann habe ich aus Zufall eher so mitbekommen, hey, das Problem haben ganz viele andere. Das ist nicht ich bin nicht die Ausnahme, sondern ich bin die Regel. Es fallen super viele in genau dieses Versorgungsloch aus. Du bist operiert, medizinische Grundversorgung, fantastisch. Aber dann zu, ich bin wirklich wieder fit und verstehe meinen Körper und vertraue meinem Körper, interessiert eigentlich niemanden. Da habe ich mir gedacht, ja, entweder werde ich jetzt frustriert und meckere den ganzen Tag rum über das scheiß deutsche System oder ich verändere es halt. Und habe dann halt angefangen, klassisch Personal Training zu geben, habe relativ schnell gemerkt, auch so 1:1 und mit Menschen finde ich schon auch ein bisschen anstrengend. Dann kam Corona, Gott sei Dank, in Anführungsstrichen. Habe dann alles auf online umgeswitcht und habe halt jetzt diese geile Schnittstelle, dass ich sagen kann, ich habe die Forschungsprojekte, die ich mitbetreue, ich habe meine eigenen Klienten, meine eigene App, meine eigenen Bücher und konnte aber, und ich glaube, das war für mich der Game Changer, dadurch, dass ich in dieser Praxis auch gearbeitet habe irgendwann, habe ich halt auf einem fachlichen Level Informationen und Zugang bekommen, den ich sonst nie bekommen hätte. Also ich habe innerhalb von 2 Jahren alle Kurse bei Dr. Eric Kopp durchgemacht. Ich habe, glaube ich, 80.000 Euro Weiterbildungskosten produziert. Also Finanzamt, ich sind sehr gute Freunde seitdem. Und habe aber halt immer mit den Patientinnen damals noch arbeiten können und hatte aber meine eigenen Kunden und habe daraus halt irgendwann so ein bisschen mein eigenes System aufgebaut. Habe viele Sachen kritisch hinterfragt. Bin, glaube ich, auch super nervig gewesen. Habe irgendwann mal allen meinen ersten Kunden aus dem ersten Jahr noch mal eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich wusste es nicht besser. Ich würde mittlerweile fast alles anders machen. Wenn ihr Bock habt, ich schreibe euch oder so, ich schenke euch noch meine Session, weil das, was ich damals dachte, was richtig ist, hinterfrage ich mittlerweile alles. Sie haben tatsächlich bis auf einen hat jeder noch mal eine Session gebucht und sind danach bei mir geblieben und haben so gesagt, ja geil, können wir das nochmal machen, das ja, und das cool. und das.
Aber war das etwas, was sozusagen dann im Nachhinein wissenschaftlich anders bewertet wurde oder war das etwas, wo du aus deiner Erfahrung heraus gesagt hast, habe ich eigentlich Quatsch erzählt oder hat sich das einfach weiterentwickelt?
Auch, tatsächlich. Also einerseits, ich habe am Anfang alle überfordert. Ich dachte mir so, geil, ich habe so viel neues Wissen. Lass uns das machen und das und das und das. Habe viel zu viele Übungen mitgegeben. Also wollte viel zu schnell viel zu viel. Auch mit mir selber habe ich dann auch gemerkt, man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man es ein bisschen übertreibt, sondern fokussiere dich auf ein was, gib deinem Körper 3-4 Wochen Zeit, sich darauf anzupassen und mach dann das nächste, dass man auch strukturiert weiß, was hat jetzt eigentlich welchen Effekt. Kennt man ja vielleicht, also ich glaube auch jeder, egal in welchem Bereich man ist, man hat irgendwie so ein neues Thema und taucht dann so ein und ist auf einmal nur noch das Thema. Mhm. Dann zoomt man mal raus und denkt sich so, ja, es gibt nicht so diese eierlegende Wollmilchsau, sondern vielleicht gibt's auch da nochmal, ich finde auch bei allen Kursen, bei allen, auch Therapieansätzen, Trainingsansätzen, so nur functional, nur Hyrox, nur laufen, nur, wo ich immer so denke, ja, nee, geht am Ende um Vielfalt.
Und wie du auch sagst, one size fits all gibt nicht, sondern bei dem einen passt das besser, bei dem anderen passt das besser. Und ich finde auch, man sucht sich bei den Fortbildungen immer das raus, wovon man dann auch wirklich überzeugt ist. Oder und was man
was
nach
für einen selber auch funktioniert. Also da musste, dort bin ich auch viel ehrlicher mit mir geworden, dass ich so denke, klar, kann ich jetzt Leuten was über Krafttraining erzählen? Kann ich aber lassen und die zu Leuten schicken, die mehr Ahnung von Krafttraining haben und sagen, hey, ich mache die Basics, wenn ihr mit den Basics gut eingestellt seid, sucht euch Lauftrainer. Und das finde ich mittlerweile halt das Geile. Deswegen kommen jetzt aber halt auch solche Cases zu mir, weil ich ehrlich genug bin zu sagen, keine Ahnung, was ich bei dir machen soll, weiß ich nicht. Aber ich habe coole Leute in meinem Umfeld, vielleicht passt XYZ besser zu dir. Ich aber auch ganz oft halt so Kooperationen habe, wie beispielsweise der Ironman oder der Ultra Ironman Dude, der natürlich über einen Kollegen kam, der gesagt hat, ey, das sind jetzt hier echt die letzten 2-3%, die wir rausholen müssen. Hast du Bock, dir den mal anzugucken? Wenn du das Gefühl hast, ey, du hast da noch 2-3 Schrauben, die du quasi verändern kannst, geil. Deswegen ist das aber in Anführungsstrichen jetzt nicht mein Kunde, sondern der ist logischerweise in seinem kompletten alten Setup geblieben. Ich bin so ein Add-on, jetzt mal für 3-4 Monate. Danach, in Anführungsstrichen, ziehe ich mich wieder raus und denke mir so, fokussiere dich auf deine Themen. Und das finde ich aber viel, viel sinnvoller. Und dadurch hinterfrage ich aber auch viel häufiger Themen, zu sagen, ah, okay, klar, ganz viele Sachen wissenschaftlich verändern sich. Ich bin relativ viel im amerikanischen Markt, also vor allem was Research angeht, weil, sorry, deutsche Studien kannst du auch vergessen, wer publiziert noch auf Deutsch. Also das ist immer so, ja, danke, wusste man vor 70 Jahren auch schon. Und bin da aber auch mittlerweile vor allem durch die Forschungsprojekte, habe ich einen geilen Zugang zu, ich sage immer, zu vorgefilterten Materialien, wo ich so denke, ach spannend, das habe ich vor 2 Jahren auch noch anders erzählt. Motivation ist immer so ein Thema. Belohnung, wie Belohnung killt Motivation. Alle in Deutschland reden immer noch von Gamification, alle Krankenkassensysteme sind darauf ausgelegt. Ja, und dann kriegst du einen Bonus. Und früher hatte man ein Bonusheft, wo man abhacken konnte. Und jetzt hast du in der App ein Bonusding. Und wir sehen in allen Studien, wenn du damit anfängst, hast du zwar eine kurzfristige erhöhte Retention, also die Leute bleiben für die ersten 4 Wochen. Danach sinkt es komplett ab. Die haben überhaupt keine intrinsische Motivation mehr, was zu machen. Weil du halt nur dieses extrinsische, geil, wir haben hier was abgehakt. Oder irgendwie kriegst ein paar Laufschuhe dafür. Oder, wo ich so denke, ja, bekloppt eigentlich. Wir wissen das ja schon. Und ich glaube, im Schnitt dauert es 40 bis 70 Jahre, bis es aus der Wissenschaft in die Praxis umgesetzt wird. Dafür bin ich zu ungeduldig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen finde ich das aber das Geile und habe deswegen aber dann auch meinen Kunden geschrieben. So, ich wusste es nicht besser, jetzt weiß ich es besser. Habe nochmal eine andere Idee und liebe aber auch diese Freiheit haben zu können, zu sagen, es war einfach so Quatsch, was wir gemacht haben. Und oft auch einfach so systemisch. Und ich passe aber auch oft sowohl in die Forschungsprojekte als auch in andere. Ich passe oft nicht in die Teams, weil ich schneller Sachen wieder kritisch hinterfrage, die ich letzte Woche noch cool fand. Und mir dann so denke, Ich habe die Hypothese aufgestellt, ich glaube, das hilft. Ich habe jetzt eine Woche lang das getestet. Es war Quatsch, es hilft nicht. Freue mich, dass ich was Neues gelernt habe. Aber damit bin ich natürlich oft auch ein Störfaktor. Was geil ist, weil mittlerweile werde ich bezahlt, der Störfaktor für Projekte zu sein und quasi das kritisch zu hinterfragen und immer wieder so ein bisschen dieser Devil's Advocate zu sein. Und im Endeffekt bei Gesundheit ja genau dasselbe. Kunden buchen mich ja auch genau dafür, zu sagen, hey, wo passt irgendwas nicht? Lass mal kritisch hinterfragen, was bisher gemacht wurde und wo fehlt vielleicht einfach so dieses, ich finde, das Gesundheit hatten wir, glaube ich, auch mal, oft ist es ja so ein, wie so ein Puzzlestück, so eine Brücke, die du nur verbindest. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwas Neues ist, was ich erzähle, sondern wenn die Zungenposition beispielsweise, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn die Zungenposition auf einmal stimmt, funktionieren alle Atemübungen, die du machst, besser. Auf einmal funktionieren alle Mobility Drills besser. Auf einmal kannst du im Krafttraining eine ganz andere Kraftentwicklung haben, weil du eine viel bessere Mittellinienstabilität hast. Dann denke ich mir immer so, wie geil ist das denn, wenn man über so ein kleines Puzzlestück alles andere, was man die ganze Zeit schon macht, wo man so denkt, Trainingsplateau, irgendwie wird es nicht besser, wo ich so denke, ja, weil unten bei den Basics noch ganz viel fehlt. Du hast halt ein Haus aufgebaut auf einem sehr wackeligen Fundament. Lass doch mal gucken, dass wir das Fundament irgendwie noch mal ein bisschen stabilisieren.
Das heißt, du guckst schon erstmal so holistisch auf einen Athleten oder auf einen Patienten und guckst so, wo könnte denn was optimiert werden?
Ich steige immer, und das war für mich zum Beispiel auch ein Learning, ich mache meine Neuroanalyse, ich habe einen mega geilen Fragebogen, habe den aus unterschiedlichsten auch Research-Projekten mir angeguckt, die machen das andere, weil ich immer so denke, muss ich die Welt neu erfinden oder gucke ich mir einfach gute, solide, wissenschaftlich belegte Systeme an, copy and paste die, individualisiere sie, wie sie für mich passen. Und meine ersten beiden Fragen sind aber immer, was ist deine größte Einschränkung körperlich zurzeit? Und dann erzählen sie meistens noch von ihrem Symptom und von ihren Diagnosen und ja, LWS, Bandscheibenvorfall, bla bla bla. Hör ich mir erstmal alles an, denke mir so, ah, okay, spannend. Und dann die zweite Frage, und was nervt dich daran im Alltag? Und dann hast du entweder das große Schweigen, dass sie so sagen, ja, das hat mich ja noch keiner gefragt, wo ich dann denke, oder so, ja, gute Frage. Ich denke, ja klar, deswegen stelle ich sie, ja. Und dann kommst du aber dahin, dass die Leute sagen, ich kann meine Kinder nicht mehr hochheben, ich vertraue meinem Rücken nicht mehr, ich habe Angst beim Vögeln eine doofe irgendwie Bewegung zu machen und dann habe ich wieder Rückenschmerzen. Ich habe beim Laufen, ja, es sind es sind genau diese Sachen, wo ich so denke, ah, okay, scheiße, das schränkt dich also in deinem Alltag ein. Scheiß doch auf den Bandscheibenvorfall und die Diagnostik, das ist überhaupt nicht dein Problem. Da können wir jetzt ganz viel irgendwelche stabilisierenden Übungen machen. Können wir alles weglassen. Dein Problem ist wo ganz anders. Lass uns da mal gucken, du vertraust deinem Körper nicht mehr. In gewissen Situationen. Wie schaffen wir da wieder ein Vertrauen aufzubauen, eine Bewegungsvielfalt aufzubauen? Und das war für mich, auch persönlich mit den eigenen zwei Bandscheiben-OPs, halt total wichtig, dieses Verständnis zu sagen, was nervt mich eigentlich? Weil dann habe ich auch diese emotionale Verbindung zu sagen, hey, ich will wirklich was verändern. Weil wenn ich nicht mal weiß, was mich eigentlich nervt, dann habe ich kein Warum und dann ist es, also dann können wir uns gerne treffen und 3 Online-Termine machen, aber das ist zum Scheitern verurteilt. Und ich habe manchmal das Gefühl, je smarter die Leute sind, je höher die Position sind, die die haben, umso schwerer fällt denen das eigentlich klar zu beschreiben.
Ja.
Weil die so im Funktionieren sind.
Weil sie kein Gefühl zum Körper haben, nicht? Weil sie keinen nicht in sich reinhören können und das bewerten können.
Ja, und sie hätten auch am liebsten einfach nur eine Tablette, die sie nehmen müssen, dann ist alles weg. Mhm. Sie haben manchmal ja auch nicht die Zeit und nicht Bewusstsein da wirklich, dass da was grundsätzlich verändert werden muss.
Und ich kann das total nachvollziehen. Man ist so in diesem Speed und so dieses, ja, weiß ich jetzt auch nicht, können wir jetzt am Problem, also können wir so eine Lösung, ich brauche eine Lösung.
Ja.
Und ich habe mega aus einem völlig anderen Kontext damals, so, what's your problem? Wir stellen oftmals alle die falschen Fragen und wenn wir das Problem aber nicht verstehen, bauen wir halt die falschen Lösungen. Da gibt's immer so dieses, auch sehr amerikanisch, aber dieses Beispiel, gibt ein Hochhaus, der Fahrstuhl fährt zu langsam, alle Mieter regen sich auf, dass der Fahrstuhl zu langsam ist. Dann so, was ist die Lösung? Die Ingenieure kommen an und sagen, klar, wir brauchen neue Fahrstühle, die einfach schneller fahren. Die nächsten kommen an und sagen, ja, man müsste das programmieren und sagen, ah, okay, wir bauen 3 Fahrstühle, vielleicht können wir das optimieren, dass die nur in, also die, wie sagt man denn, quasi die Reihenfolge optimieren, kennt man manche in Hotels, dass erstmal hoch und runter gefahren wird und man das quasi so ein bisschen zusammenfasst. Ganz viele unterschiedliche Ansätze dann zu sagen, ja, man muss die Energie anders einspeisen, dann könnte man nochmal hier und da und vielleicht kann man irgendwie 2., 3. immer zusammenfassen und du hast so Zwischenstockwerke. Die einfachste Lösung ist, spiel Musik und bau einen Spiegel ein. Das Problem ist nicht, dass es langsam ist, das Problem ist, die Leute sind im Fahrstuhl und können sich nicht beschäftigen, weil kein Empfang ist.
Ja.
So ist Fahrstuhlmusik entschieden und dass in jedem Fahrstuhl ein Spiegel ist. Und die Spiegel oder die Fahrstühle, wo keine Spiegel drin sind, haben die höchsten Störmeldungen, weil Leute schneller genervt sind, wenn irgendwas ist, und die höchste Unzufriedenheit. Es gibt so ganz viele unterschiedliche Beispiele in dem Buch, wo ich so dachte, das ist halt total geil. Also, ja. Und wieder ist das neurozentriertes Training in der klassischen Ausbildung, wenn alle sind, das hat nichts mit neurozentrierten oder Neuroathletik zu tun. Ja, I couldn't care less. Es ist für mich eine Entscheidung zu überlegen, okay, welches Problem habe ich eigentlich? Ist das Problem der Bandscheibenvorfall? Ist das Problem meine Laufleistung? Ist das Problem, ich würde gerne schneller werden, aber eigentlich renne ich vor irgendwas anderem davon? Deswegen, das geht auch wieder an die Frage, mentale, also Mental Coaching, ja oder nein, was ist es? Für mich sind das alles total fließende Übergänge. Weil der Körper für mich ist ja ein neuronales Netz.
Das ist eigentlich Marketingdenken.
Ja.
Ein bisschen.
Ja, total.
Also mit der Lösung so, also ja. Baue ich dann Spiegel und Musik ein. Es gab mal einen ähnlichen Fall, wo man sich überlegt hat, wie kriegen wir denn den Zug schneller? Und anstatt den Zug schneller zu machen, hat man einfach die Unterhaltung im Zug verbessert.
Verbessert, genau.
So, und das ist quasi genau.
Kommt ganz viel aus Marketing, aus der Psychologie, genau, auch Neuromarketing. Ich meine, und das finde ich aber oft so spannend, wenn man sich überlegt, wie werden Kaufhäuser, wie werden Discounter designt und aufgebaut? Wo spielt welche Musik? Wo sind Spiegel? Wo ist mehr Grün? Wo wird man mit unterschiedlichen Gerüchen zum mehr kaufen oder zum langsamer laufen animiert? Wie stellen die Wege, dass es enger wird oder schmaler wird? Also im Neuromarketing wird das ja alles genutzt. Da wird es bloß, finde ich, eher negativ genutzt, um zu sagen, Konsum, 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 aber wir können es ja umkehren.
Das stimmt, ja.
Gibt es denn, wir haben jetzt über Atmung gesprochen und über Mouth-Taping und so, gibt es denn konkrete Übungen, die man so quasi wie eine Kniebeuge oder Kreuzheben als universelle Übung zu Hause einfach ganz easy machen kann, um irgendwie das zu verbessern, so die Hirn-, Muskel-, Sehnen-, Aktivität?
Also wie immer, es kommt darauf an. Je nachdem, was man optimieren will.
Also ich fahre jetzt immer so bei einer unilateralen Übung um zum Beispiel. Was könnte ich dagegen tun?
Ich würde als erstes immer erstmal mit Atmung anfangen. Atmung gegen Widerstandsband beziehungsweise Leiteratmung. Also wirklich im Bauch atmen, 2-3 Atemzüge, in die Rippenbögen atmen, 2-3 Atemzüge, in den Brustkorb atmen, 2-3
Atemzüge. Muss das unmittelbar davor oder vor der Übung stattfinden oder ist es unabhängig davon?
Vor der Übung, weil du willst ja gucken, ob die Übung besser wird. Also so arbeite ich beispielsweise. Ich würde die einbeinige Kniebeuge machen lassen. Dann würde ich sagen, okay, atme 2 Atemzüge im Bauch, 2 in die Rippenbögen, 2 im Brustkorb, leg die Hände jeweils auf den Bereich und vergleich rechte Seite, linke Seite. Sag mir, atmest du rechts genauso wie links? Und dann wirst du mir schon sagen, rechts ein bisschen mehr, links ein bisschen weniger, nö, fühlt sich eigentlich gleich an, meistens variiert das. Dann würde ich wieder sagen, okay, versuch das mal anzugleichen mit ein bisschen Druck. Das heißt, was passiert unterbewusst? Das Hirn kriegt ganz viele Informationen, wie ist die Muskulatur und die Atmung und die Bewegungssteuerung rechts, wie ist sie links? Vereinfacht gesagt, findet eine Synchronität zwischen rechter und linker Hirnhälfte statt. Dann machst du die Übung wieder. Ich würde zu 90% sagen, kannst du die Übung danach schon besser machen. Weil du quasi allein über diese Synchronitäten, über diesen Ausgleich rechte Seite, linke Seite, über die Körperwahrnehmung schon gearbeitet hast, dann, das kann man immer machen. Also diese Leiteratmung sage ich allen Läufern, das macht eh keiner im Warm-up, wenn wir ehrlich sind. Aber während man sich die Klamotten anzieht, nochmal zu sagen, okay, 2 Atemzüge pro Körperbereich, das kriegt wirklich jeder hin. Ich würde ich bleib mal beim Laufen, weil geht ja hier um Laufen. Ich würde bei fast allen blockierte Einatmung vor dem Laufen machen. Blockierte Einatmung, klingt ein bisschen ungewöhnlich, bitte im Sitzen anfangen, heißt tief durch die Nase einatmen, Nase zuhalten und gegen die zugehaltene Nase weiter einatmen. Nicht ausatmen, nur einatmen. So lange, bis es nicht mehr geht. Das ist komisch, die ersten 1,5 Sekunden denkt man, jetzt erstickt man. Wenn man das gemacht hat, erfahrungsgemäß nach 3 bis 5 Wiederholungen checkt man, was man eigentlich machen soll. Wichtig, wenn man nicht mehr kann, danach bleibt der Mund geschlossen und man atmet nur über die Nase wieder ein und aus. Viel effektiver als Mouth-Taping zu trainieren, quasi durch die Nase zu atmen, weil du krass die Sauerstoffsättigung triggerst. Wir triggern krass einen Sympathikus, also quasi in unserem Fluchtmodus und unser quasi Stresslevel. Der Körper merkt aber, oh, ich habe ja noch ganz viel Sauerstoff. Das heißt, die Sauerstoffsättigung und vor allem die Sauerstoffverarbeitung wird optimiert. VO2 Max wird optimiert. Mega geile Übung. Ganz viele, die zurzeit Probleme mit Pollen haben, diese ganzen Allergikerinnen, die so sagen, ey, die Nase läuft die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade am meisten von allen Läufern bekomme. Nase läuft die ganze Zeit, können wir da irgendwas machen? Wo ich so denke, blockierte Einatmung, habe ich dir in der ersten Session schon gesagt. Ach so, wusste ich nicht, dass das bei der Nase hilft. Nee, sollst auch für alles andere machen, aber hilft auch, wenn die Nase läuft. Plus, und das ist ganz geil, weil ich das Feedback jetzt gerade von 3 neuen Kunden auch wieder bekommen habe, die sehen halt alle tatsächlich in ihren Lauf-Apps, sie können mit einer viel niedrigen Pulsfrequenz, also teilweise droppt das runter um 10 Schläge, können sie laufen beim selben Pace. Und das ist halt krass.
Das ist echt krass.
ohne irgendwas anderes zu machen. Einfach nur vor dem Lauf blockierte Einatmung. 3-4 Wiederholungen reicht. Das okay. dauert also kürzer als 5 Minuten. Und das ist halt dann das Geile, weil wenn der Körper dann merkt, ach geil, der Lauf fühlt sich auch nicht mehr so anstrengend an und ich habe das Gefühl, ich krieg mehr Luft und die Nase läuft nicht mehr die ganze Zeit und ich bin stabiler. Und der eine meint dann so, ja, er hat irgendwie auch das Gefühl gehabt, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das ausgedrückt habe, im Sinne von ergonomischer Laufen. Er hat das Gefühl, er hat das erste Mal irgendwie diesen Armschwung gecheckt, wo ich so dachte, ja klar, du hast so viel Spannung in deinem Brustkorb, wenn du das über blockierte Einatmung quasi erstmal rausnimmst, viel, viel besser. In deinem Fall wird dadurch die Kniebeuge besser werden, höchstwahrscheinlich, weil der Körper sich einfach reguliert und wir quasi in Balancing kommen aus Sympathikus und Parasympathikus und du quasi näher an diesen Flow-Zustand kommst, wo einfach das Nervensystem sagt, hey, perfekt, ich habe genug Energie und genug Stresshormone, um quasi Leistung abrufen zu können, aber nicht zu viele Stresshormone, um quasi in die Kompensation zu kippen. Dann, was ich bei fast allen LäuferInnen mache, weil die einfach, darf ich das sagen, sehr faul sind. Die sind extrem ehrgeizig, genug Laufzeit zu schaffen, extrem unambitioniert, irgendeine Übung noch dazu zu nehmen. Also zumindest aus meiner Erfahrung, weil ja. man läuft ja schon. Ja. Was soll ich noch alles machen? Das ist dann immer so der zweite Spruch.
Das ist ja Krafttraining und Stabi schon zu viel.
Genau.
So, und Aufwärmen braucht man auch nicht, hast du ja auch eben schon gesagt.
Ja, ich laufe ein bisschen langsamer los. Genau. Ja, Bullshit, du läufst dann nicht langsamer
ach,
los.
Dehnen, ach, nee.
Deswegen, ich kenne ja meine Pappenheimer und mich selber, ich baue immer eine Sequenz mit Vorwärts-Rückwärts-Laufen ein. Nicht rennen, sondern wirklich laufen. Ich sag mal, renn bis zur ersten Parkbank, such dir irgendeinen Punkt, den du mit den Augen fixieren kannst und dann 2-3 Meter mindestens vorwärts-rückwärts laufen. Ganz entspannt. Weil damit kehren wir quasi die anatomischen und neurologischen Bewegungsmuster um. Wenn wir vorwärts laufen, vereinfacht gesagt, denkt unser Hirn, wir fallen nach vorne, spannt die hintere Muskulatur an. Alle mit, oh, meine Hamstrings haben immer Spannung, oh, meine Waden, oh, meine Achillessehne. Oh, ich verstehe das gar nicht, ich krieg irgendwie immer Druck auf dem unteren Rücken, es fühlt sich irgendwie so komisch an. Werden beim Rückwärtslaufen merken, oh geil, ist aber irgendwie angenehm. Irgendwie geht die Spannung raus. Weil man natürlich erstmal, wie man abrollt, komplett umkehrt. Aber vor allem, wenn wir rückwärts laufen, denkt das Gehirn, wir fallen nach hinten. Aktiviert die vordere Kette. Wenn wir das mehrfach im Wechsel haben und machen, balancieren wir quasi wieder die Muskelspannung. Plus dadurch, dass wir diese Umkehr vom Bewegungsmuster haben, wird unser natürliches Laufmuster wieder abgerufen. Ich habe so viele, die so verkopft laufen, die mir dann erzählen, ja, und sie richten dann immer ihr Brustbein auf und dann achten sie darauf, dass der Armschwung ein bisschen besser wird und sie ziehen jetzt immer den Ellenbogen noch ein bisschen zum Körper ran und das Knie nehmen sie ein bisschen höher, wo ich so denke, das machst du hoffentlich nur bei den Technikläufen und dann läufst du wieder normal. Aber viele ziehen ja ihre 5, 10, 12 Kilometer Läufe so durch, dass sie quasi die ganze Zeit bewusst irgendwie ihren Körper korrigieren, wo ich so denke, ist ja völliger Abfuck, natürlich bist du mega angespannt danach, natürlich tut das alles weh. Wenn ich dein Körper wäre, würde ich auch sagen, ab Kilometer 10 bitte. Jede Sehne sticht, jeder Muskel brennt, du kriegst irgendwie Seitenstechen und durch dieses Vorwärts-Rückwärts-Laufen hast du halt zwischendurch immer so dieses, ah geil, eigentlich ist das der natürliche Bewegungsflow, eigentlich ist das der natürliche Bewegungsablauf und du hast, und das ist ja das Entscheidende, die ganze Stabilität, die du eigentlich beim Laufen hast, die ist ja reflektorisch, also reflexiv gesteuert. Du musst dir nicht drüber nachdenken, muss ich jetzt mein Knie heben, muss ich jetzt mein Sprunggelenk aktivieren, muss ich jetzt Großziehgelenk aktivieren, das macht ja unser Hirn Gott sei Dank alles automatisch. Das ist aber, ich sag mal, oftmals abgefuckt durch den Lebensstil, den wir haben. Durch das Vorwärts-Rückwärts-Laufen wird das quasi wieder umprogrammiert auf, das ist natürlich Bewegungsmuster. Und das geht aber hauptsächlich übers Gleichgewichtsorgan. Die unterschiedlichen Kanäle im Innenohr, die quasi messen, falle ich nach vorne oder nach hinten? Habe ich Beschleunigung nach vorne oder nach hinten? Kehren wir beim Vorwärts-Rückwärts-Laufen auch wieder um. Und damit hast du, es war in mega geilen Studien dann auch gezeigt, gerade bei Knie, Hüfte, Sprunggelenksproblematiken, viel, viel weniger Beschwerden. Also wirklich sogar mit einem bei akuten, also die haben das nach Knie-Tap, nach Hüft-Tap getestet und haben nach 2 Minuten vorwärts-rückwärts gehen eine Reduktion der Schmerzen auf dieser Schmerzskala, wo 10 quasi, ich muss sofort ins Krankenhaus, 0 ist kein Schmerz, haben die, glaube ich, einen Dropdown gehabt von 4 bis 5 Punkten, was krass ist.
Wahnsinn. Ja. Und wie oft soll man das machen, das Vorwärts-Rückwärts-Laufen?
Ich mache das 2-3 Minuten.
Okay.
Also wir reden auch von Spazierengehen und nicht von also ich mache zum Aufwärmen eigentlich immer Laufen, also quasi, keine Ahnung, 4x50 Meter rückwärts. Mhm. Aber du sagtest jetzt gerade irgendwie, es geht einfach ums normale Gehen.
Es geht erstmal ums normale Gehmuster. Mhm. Weil wenn du gehst, merkst du den Unterschied auf einmal. Also es bringt, und ich weiß, dass alle so sind, ja, aber ich muss ja dann laufen. Ja, musst du. Du hast noch ganz viel Zeit zu laufen. Gönn dir mal 2-3 Minuten dieses in Anführungsstrichen Einchecken in den Körper. Wo merkst du gerade noch Spannung? Und wo lässt Spannung los? Und wieder, es muss jetzt kein spiritueller Scheiß damit irgendwie in Verbindung sein, sondern wirklich einfach nur den Körper von oben nach unten einmal durchchecken. Wie fühlt sich Schulter-Nackenbereich an? Wie fühlt sich der Rumpf an? Wie fühlt sich Gesäß-Oberschenkel an? Wie fühlen sich Wadensprunggelenke an? Beim Vorwärtsgehen merke ich einen Unterschied beim Zurückgehen. Weil nur durch diese bewusste Wahrnehmung haben wir einen ganz anderen Abspeicherprozess. Also unser Hirn ist ja neuroplastizitär. Also unsere Hirnstrukturen können sich funktionell und strukturell umändern. Das passiert aber nur, wenn quasi eine emotionale Bedeutung dabei ist. Deswegen immer die Frage, was nervt dich daran am meisten? Wenn ich irgendeine Übung mache, weiß gar nicht, warum ich die machen soll und kriege gar kein Feedback über die Wahrnehmung, verlierst du, je nach Studienlage, zwischen 40-60% Impact von dieser Übung, was für dein Hirn gar keine Bedeutung hat. Das ist so, ich gehe zur Physiotherapie, die sagen mir, mach Übung A, B, C, erklären mir aber nicht warum. Und dann gehe ich raus und denke mir so.
Ja, und dann mache ich die zweimal und dann habe ich es auch wieder vergessen.
Ja. Ja. Wenn ich aber zwei Übungen erklärt bekomme und ich vorher gesagt habe, warum? Mich nervt das, dass ich, keine Ahnung, Beispiel von gestern tatsächlich so dieses, ich traue mich nicht mehr, mein Kind hochzuheben, weil eigentlich darf ich nicht mehr als 3 oder 5 Kilo heben. Plus irgendwie, ja, ist halt ungeil, weil ist ja auch kein Kilosack, sondern bewegt sich ja, ist ja dann irgendwie auch alles immer noch mal ein bisschen komplizierter mit so einem Lebewesen. Und dann aber zu sagen, hey, wenn du die Atemübung machst, du eine bessere Mittellinienstabilität hast, du eine bessere Kontrolle von deiner Körperwahrnehmung hast, kannst du auf einmal das Kind hochheben und musst eben nicht mehr drüber nachdenken, kann ich das jetzt über Kopf machen oder nicht, sondern du wirst auf einmal spüren, hey, ich habe da eine ganz andere Stabilität, weil deine Atmung dich von innen heraus stabilisiert, weil die ganze Tiefenmuskulatur quasi mit aktiviert wird, aber eben wieder reflexiv. Und wenn ich ein Kind hochhebe oder eine Kiste oder was auch immer, denke ich ja nicht drüber nach, oh, jetzt gehen die Schulterblätter nach oben, warte mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich im Becken und in der Hüfte stabilisieren. Also Gott sei Dank macht unser Hirn das ja alles. Dafür braucht es aber halt immer wieder diese Bewegungsimpulse, dass es das auch in einer Trainingssituation mal bekommt.
Ja. Das heißt, am besten auch Dinge repetitiv machen, also jetzt nicht einmal von der Übung oder zweimal von der Übung, sondern am besten ganzjährig irgendwie in den Alltag und in den Trainingsplan irgendwie einbauen.
Also wirklich alle, die Sehnenprobleme haben, egal ob das Achillessehne ist, ob das Patellaspitzensyndrom, ist ja auch so ein typisches Läuferding. Jeder putzt morgens, abends mindestens 3 Minuten Zähne. Lauf halt vorwärts und rückwärts. Auch im kleinsten Motel One schafft man das 3 Meter vorwärts und rückwärts zu laufen.
Das stimmt. Oder wie ich die Wackelbrett wieder zum Zähneputzen benutze.
Mach ich auch.
Ja, da bin ich zum Beispiel gar kein Fan von.
Ja, ich mach's mal so, mal so.
Also es ist super, wenn man nur die Propriozeption trainieren will, aber für Stabilität und fürs Laufen zeigen eigentlich die Studien sogar, dass es schlechter ist, weil der Untergrund wackelt ja nicht, weil was man damit eigentlich trainiert, ist ja, ich sag mal, Plattentektonik. Was viel sinnvoller in Anführungsstrichen wäre, wenn man vor allem die Stabilität beim Laufen trainieren wollen würde, wäre zu sagen, okay, ich stelle mich auf mein Bein und ändere meine Kopf- oder meine Augenbewegung. Und das ist viel, viel schwerer, auf dem Bein zu stehen, zu sagen, so jetzt gehen meine Augen nach oben und unten, nach rechts und links oder in die Diagonalen oder zu sagen, ich stehe auf einem Bein, putze meine Zähne, guck mich quasi dabei im Spiegel an, Augen bleiben auf dem Spiegel quasi auf meinem eigenen Bild, Spiegelbild, Porträt, whatever und nur der Kopf geht hoch und runter, rechts und links und in die Diagonalen, hat einen viel krasseren Effekt, weil wir damit genau diese Reflexe trainieren, die quasi die Körperhaltung aufrichten.
Okay, also Einbeinstand auf einem Wackelbrett.
Würde ich nicht machen. Warum? Wofür? Denn Fußboden wackelt ja nicht. Der Fußboden ist fest. Wo ist der Transfer fürs Laufen?
Einbeinige Übung, also dass das Bein per se an stabiler wird?
Da zeigen alle Studien tatsächlich, also sowohl Wackelbrett als auch die, ich darf wieder keine Namen nennen, instabile Unterlagen, irgendwelche Schaumstoffkissen, Sachen.
Halbe Bälle ist auch schön.
Trainieren die Propriozeption, also quasi die Wahrnehmung am Gelenk, aber auf Stabilität haben die einen negativen Effekt.
Ja, spannend.
Ja, super spannend.
Und das wird aber überall, auch in der Reha, überall wirst du auf diese Dinger gestellt, wo ich so denke, ich sage nicht, dass sie schlecht sind, aber für die Stabilität und gerade fürs Laufen, wo das Hirn in Millisekunden schnell die Stabilität braucht, da wackelt kein Fußboden. Der Fußboden ist ein fester Bestandteil. Was wackelt, ist mein Kopf, der hoch und runter geht, sind meine Augen, weil ich nach rechts, links gucke. Was zum Beispiel für Läufer, geilste Möglichkeit bei den langsamen Läufen ist, periphere Sehen. Also man guckt zwar geradeaus, aber soll sich quasi fokussieren, was sehe ich am Rand? Sehe ich irgendwelche Bäume an mir vorbeiziehen? Sehe ich Sträucher an mir vorbeiziehen? Je nachdem, wo man läuft. Und quasi nur auf die Peripherie achten. Man hat eine Vielleicht wird man ein bisschen langsamer, die meisten werden aber tatsächlich sogar schneller. Man hat eine ganz andere Laufökonomie, weil man viel, viel entspannter ist, weil der Blick geradeaus fokussiert baut quasi eher Spannung auf, der Blick eher entspannt, also man nennt das auch immer so ein bisschen dieser schwebende oder fließende Blick, weil man wirklich auf die Seite guckt, baut eine andere Mittellinienstabilität auf und werden wieder diese Reflexe quasi ausgelöst, zu sagen, ah, okay, ich bin hier eigentlich stabil, weil wenn du die auch anguckst, wie die meisten laufen mit dem Becken hin und her shiften, wo man so denkt, die Spitzenläufer sind ja Becken, Kopf, eine Linie und nur das drumherum bewegt, dann bin ich aber weit von entfernt, um Gottes Willen. Aber du willst es eigentlich immer über Augen und Gleichgewicht stabilisieren und nicht so sehr über Propriorezeption, weil wieder Anfang, bewegungssteuernde Systeme, Augen, Gleichgewicht, also Propriorezeption. Propriorezeption macht 20% aus, Augen und Gleichgewicht 80.
Wow.
Also man kann sich jetzt schon auf so ein Wackelbrett stellen, aber nimm doch lieber die 80%, die einen Effekt haben. Also da bin ich einfach wieder sehr pragmatisch.
Ja, ich finde es super. Ich würde jetzt noch, ich glaube, wir können 3 Stunden weiterreden.
Ja, wir sind leider schon ziemlich fortgeschritten, was die Zeit angeht.
Wir sind sehr fortgeschritten, ja. Aber ich
will noch schneller reden.
Nein, du redest, also ich rede ja schon schnell, aber dachte vorhin so, cool, Luise ist auch so ein Schnellreder wie ich. Das finde ich super. Ich wollte noch einmal den Schwenk zum Hyrox machen, weil du erzählt hast zwischendurch, du trainierst für den Hyrox und du bist ins Lauftraining gekommen. Wie kam es denn grundsätzlich dazu, nach 2-fachen Bandscheibenvorfall inklusive OP, überhaupt sich für Hyrox auf einmal zu interessieren?
Völlige Selbstüberschätzung.
Und wie trainierst du überhaupt auch dafür? Weil bald kommt der neue Wettkampf.
Ja, Freitag. Ja. Freitag in anderthalb Wochen. In Berlin tatsächlich.
Ja, ich bin da übrigens.
Tempelhofer Feld.
Ja, ich bin da, ja.
Ja, sehr gut. Wie kam ich darauf? Ich hatte einen Kunden, der das gemacht hat, fand das spannend. Und habe eine Wette verloren. Sagen, ich mache in einem halben Jahr einen Hyrox. War ein völlig schwachsinniger Wetteinsatz, den mache ich ja oft. Ich habe ja auch meine App deswegen rausgehauen, weil ich gesagt habe, okay, ich schaff's auch, jeder hat eine App, ich will eine App haben. Also tatsächlich so ein bisschen dieser Hype und dieses Fear of Missing Out, muss man fairerweise sagen, war ein bisschen dabei. Und ich hatte Hyrox mir schon länger angeguckt. Ich fand das aus bewegungstechnischer, vor allem aus marketingtechnischer und Präventionssicht total spannend, wie die das schaffen, so viele Leute in Bewegung zu bringen. Jetzt kennt man natürlich Hyrox, wenn man das auf Insta verfolgt, sind das alles nur so High-End-Sixpacks-Dudes. Also mich interessieren mehr die Männer. Bei den Mädels denke ich mir immer so, oh Gott, ich glaube, die Hälfte von euch hat keine Periode mehr. Das ist völlig im Overtraining, wenn ich das so bewertend sagen darf. Und dachte mir so, spannend, schaffe ich das eigentlich? Ich kann weder gut laufen, noch bin ich ziemlich leicht und habe nicht viel Kraft. Also ich bin schon sportlich und fit, aber dachte mir so, auch kann ja so schwer nicht sein. Also wirklich Selbstüberschätzung auf allen Ebenen. Habe dann aber die Wette verloren, habe so gedacht, okay, ich mache das jetzt mal als Experiment, Hypothese in einem halben Jahr. Was kann man rausholen mit einem strukturierten Trainingsplan? Mit, ich bin nicht bereit, in Schmerz zu gehen. Ich bin nicht bereit, irgendwelche schwachsinnigen Supplements und irgendwas zu nehmen. Also einfach, weil das nicht in meinen Lifestyle passt. Was kann man rausholen? Ja. Ich habe mit 2, 3 Freunden gesprochen, die alle gesagt haben, du hast eine Meise, du machst deinen Körper kaputt, das kannst du nicht machen, du bist operiert, du hast eine Tendenz, viel zu schnell, viel zu viel zu wollen und über deine Grenzen hinaus zu gehen. Und dann dachte ich mir so, ah ja, guter Punkt, ich weiß ja wirklich überhaupt nicht, wie ich es machen soll, weil wie soll ich im Laufen und in der Kraft besser werden? Habe mir einen Coach genommen, der mich einmal analysiert hat in München, mich ehrlicherweise ein bisschen, nee, der hat mich nicht ausgelacht, aber der war so, ah ja, das motiviert. Und dann sind wir das durchgegangen und da habe ich dann das erste Mal verstanden, weil der gesagt hat, wofür hast du dich dann angemeldet? Und ich so, Mixed Doubles. Und der so, warum das denn? Und ich so, ist doch super, ich muss ja nur die 8 Kilometer laufen, die Übung dazwischen kann man sich doch aufteilen, ist doch perfekt, ich habe einen super starken Trainingspartner. Und da hat er gesagt, ja, aber du musst dann ja auch die Männergewichte bewegen. Ich war so, ach so, aber es gibt da Frauengewichte und Männergewichte, ja, aber bei Mixed Doubles, wie, also, da tauschen die ja nicht zwischendurch, sondern musst du halt, ich dachte, ah ja, okay, und dann hat er gesagt, das wird schon sportlich bei gewissen Übungen, also gerade, ne, so Schlitten 152 Kilo schieben, 130, 32, weiß ich gerade gar nicht genau, ziehen, das ist halt mehr als das Dreifache meines Körpergewichts zum Teil, wo ich so dachte, okay, ich habe noch nie einen Schlitten gezogen oder geschoben und habe dann aber echt so ganz klassisch langsam angefangen. Der erste Test war sogar nur ein Kilometerlauf. Dann der erste 5-Kilometer-Lauf auf Test mit 37er-Pace, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wo ich so dachte, ich finde es ziemlich gut. Ich bin jetzt, mein letzter 5-Kilometer-Lauf war, glaube ich, 4,45.
Wow.
In einem halben Jahr.
Ja, mega. Ah, das ist das Schöne, wenn Leute das noch nicht trainiert haben, dann haben die so schöne...
Ja, man wird halt schnell besser.
Entwicklungen,
man wird am Anfang, das meinte mein Coach auch, mega geil, du wirst schnell in allem besser werden, du wirst schnell deutliche Kraft aufbauen, du wirst, und das ist bei mir das Krasse, vor allem, oder für mich das Relevante, ich habe so ein Vertrauen in meinen Körper wiederbekommen. Mhm. Also man hat mir nach beiden OPs gesagt, mehr als 10 Kilo, und Klassiker sagt man ja immer nach Bandscheibenvorfällen, mehr als 10 Kilo nicht heben. Ich denke ja, schon jedes meiner Patenkinder ist ja schwerer, was für ein Schwachsinn. Mhm. Ich bin mittlerweile bei Kreuzheben deutlich über meinem eigenen Körpergewicht. Muss ich mir jetzt was beweisen? Werde ich jemals 70 Kilo Kreuzheben machen? Nee, brauche ich auch nicht, ehrlicherweise. Also ich bin sehr zufrieden, wie ich aussehe und will auch gar nicht balkiger quasi werden. Und habe jetzt aber einen Trainingsplan mit 6 Einheiten die Woche. Und tatsächlich immer im Wechsel Laufen, Kraft, Laufen, Kraft, Laufen.
Ja, und
ein Tag Pause, genau. Ja, manchmal, weil ich zwischendurch echt auch Phasen hatte, wo ich so krass viel unterwegs war, hatten wir nur in Anführungsstrichen 5 Tage Training die Woche. Ich habe einen sehr geilen Coach, mit dem ich halt dann auch immer einmal die Woche einchecke, der dann auch so gesagt hat, ja, was brauchst du noch? Ernährung, zack, zack, zack. Ich esse deutlich mehr Protein.
Ja.
Also das ist tatsächlich was ich gemerkt habe. Ich war am Anfang einfach dauerhaft nur hungrig. Und ich esse schon viel. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin vor allem sehr kohlenhydratlastig. Mhm. Ich esse mindestens 2 Mal am Tag Pizza oder Pasta. Ich bin keine Ernährungsberaterin. Ich kriege immer den größten Shitstorm über meine Ernährungssachen. Und wenn ich irgendwie poste, was ich gerade wieder Kaffee und Croissant und, ich denke, Leute, ich habe einen super Körper. Ich vertrage Kohlenhydrate, ich vertrage Gluten und alles. Ist super. Und habe aber vor allem beim Laufen tatsächlich gemerkt, wie geil das ist. Einfach so dieses, ich kann 12 Kilometer rennen. Für mich war das so, ich weiß noch, als ich das erste Mal nach der OP wieder spazieren konnte, klar, das war schon cool, aber auch wirklich mir wieder getraut hat zu joggen. Und jetzt so zu denken, wie viel halt doch tatsächlich einfach mental ist, wenn dir der, in meinem Fall, Herr Doktor am weißen Kittel gesagt hat, das geht nicht mehr. Mit Laufen und Joggen machen sich ihren Rücken kaputt. Und ich mir jetzt denke, ich war noch nie so beweglich, hat noch nie so viel Kraft. Ich habe mich vor allem auch im Alltag, ich war jetzt eine Woche in Kiel bei meinen Nichten, die sind mittlerweile echt auch schwer. Also die sind nur 4 und 6 Jahre. Also alle Eltern würden jetzt sagen, ja, ist noch nicht schwer, warte mal ab, bis die 10 sind. Aber dass ich für eine Kraft habe, was ich für ein Zutrauen habe, die Kinder zu nehmen, durch die Luft zu wedeln, wo immer so alle sind, ey, denk an deinen Rücken. Ich so, ey, mein Rücken ist 10-mal stärker als euer aller Rücken zusammen. Und das ist das Geile. Und auch beim Laufen. Ich weiß, ich hatte das einmal, ich habe ja immer so diesen Spruch, ich renne keinen Bussen, Bahnen und Männern hinterher, hat aber einmal ein super wichtiges Meeting, stand Ewigkeiten mit dem Bus auf dem Weg zum Zug im Stau. Dann kam ich irgendwann an und habe so gedacht, okay, wie immer, Deutsche Bahn, Zug hat Verspätung. Wenn ich Glück habe, kriege ich den noch. Und bin so Koffer in der einen, super schwere Tasche, weil ich mein ganzes Equipment hatte in der anderen, bin so mit diesen beiden Taschen, so Farmhouse Carry Style, diese Treppen im Hauptbahnhof hochgerannt.
Das sind super Momente, ich weiß.
Ja. Und die ist lang. Also jeder, der den Berliner Hauptbahnhof nicht kennt, es sind schon echt viele Treppen.
Mega lang.
Ich musste leider nicht runter, sondern hoch. Und bin dann so in diesen Zug rein, direkt hinter mir die Klappen zu. Ich stand da so richtig grinsend drin und dann kam so der, keine Ahnung, Deutsche Bahnbegleitungs-Dude und meinte so, da freut sich aber hier. Und ich so, ich bin gerade mit der Tasche und mit meinem Koffer alle Treppen hochgerannt. Ich bin so außer Atem, aber also ich hatte Ewigkeiten keinen Fußsenker und sowas. Also das ging Ewigkeiten nicht. Und das habe ich echt extrem viel durch dieses ganze auch plyometrische Training. Ich weiß, als ich angefangen habe, so Sprungtraining, nur auf einem Bein zu hüpfen, nach vorne und hinten. Ich habe am Anfang 3 Meter geschafft, dann habe ich einen Wadenkrampf bekommen.
Ja.
Also es war schon, wo auch Rob, mein Coach, dann immer so gesagt hat, na, wir haben schon noch ein bisschen was vor uns. Weil er zwischendurch auch, der wusste um meine OP und sowas. Ja. Und der hat dann aber auch gesagt, er hat erst im Laufe der Arbeit eigentlich gecheckt, wie schlecht es mir vorher ging und auch einfach, was ich für eine krasse OP hatte. Weil Bandscheiben-OP, sorry, haben viele.
Ja.
Der hat dann auch mit meinem ehemaligen Therapeuten ganz viel sich quasi ausgetauscht, der auch so gesagt hat, ey, bitte pass auf, spiel die nicht kaputt. So 2 Massenvorfälle sind auch kein Standard. Also da ist auch einfach körperlich ein bisschen was. Und ich finde das aber so beim Laufen dieses, du kannst einfach laufen bei geilem Wetter. Ich finde, das macht einfach was mit einem.
Wie schaust du auf deine Regeneration? Wenn du sagst, 6 Einheiten, glaube ich, die Woche hast du eben gesagt. Trackst du, guckst du, fühlst du Körpergefühl oder wie handelst du deine Recovery?
Ich tracke tatsächlich nix. Mindestens 8 Stunden Schlaf. Das ist tatsächlich, da bin ich mittlerweile super eigen geworden. Ich merke, wenn ich intensive Tage hatte, brauche ich teilweise 8,5 Stunden Schlaf. Ich war früher immer so, ich komme aus der Kreativbranche, mehr als 4 Stunden Schlaf brauche ich nicht. Stellt euch alle nicht so an. Weiß mittlerweile aber auch einfach, jede Stunde Schlaf ist einfach
Gold wert.
Ja, ist einfach, du zahlst direkt auf dein Demenz-, Alzheimer-, Konto ein, wenn du zu wenig schläfst, jede Stunde. Und das war mir früher nicht klar. Dass man das zwar jetzt verkraftet und jetzt wegstecken kann, aber dass da quasi alle Risikofaktoren direkt hochgehen. Wir werden das alle irgendwann bekommen, aber die Intensität können wir halt jetzt selber entscheiden und selber steuern. Ich habe teilweise tatsächlich so Check-in-Tage gehabt, wo ich so gesagt habe, ich bin so ein bisschen kränklich, soll ich jetzt schon wieder laufen oder nicht? Ich arbeite mit einem High-Performance-Planner zusammen, so eine Tagebuch-Variante quasi. Und da ist immer eine der Check-in-Fragen, also unabhängig jetzt von dem Coaching, ist, wenn du dein eigener High-Performance-Coach wärst, und auf den Tag zurückguckst, was würdest du dir selber sagen? Und dann morgens die Reflexionsfrage, wenn du dein eigener High-Performance-Coach wärst, was gibst du dir mit für den Tag? Und das hilft mir total zu sagen, mehr Eiweiß, mehr Pausen zwischendurch. Ich bin viel mehr spazieren gegangen. Also ich habe gemerkt, dass es sich total umgestellt hat. Ich habe keine Meetings mehr vor um 10. Bin selbstständig, kann das selber aussuchen. Ich hatte früher super viele um 8, um 9 Termine, schaffe ich nicht. Wann soll ich dann Training machen? Wenn ich 8 Stunden noch schlafe, ist wieder. Ist nur me, myself and I. Keine Ahnung, wie das gewisse Leute auch im High Rocks teilweise viel Kinder haben, wo ich mir immer so frage, hä, arbeiten eure Frauen alle irgendwie im Haushalt alles ab? Also checke ich einfach nicht, wie das manche Leute machen, wie da die Aufteilung ist. Genau, Regeneration, Schlaf extrem, Essen, Food Prep. Ich habe noch nie so viel gegessen und so wie gefood prep tatsächlich. Und ich esse auch nicht wahr, also ich esse schon sehr gesund und ausgewogen, bla bla bla, aber ich knall mir auch zwischendurch ständig immer noch mal einen Döner oder einen Burger oder irgendwas rein, weil ich tatsächlich auch unausstehlich bin, wenn ich unterzuckert bin. Also deswegen war ich auch vorhin, habe ich euch nicht nur den Kaffee mitgebracht, sondern mir auch unten noch ein Croissant reingepfiffen, weil ich so dachte, also ich kann so unterzuckert, geht nicht. Und ansonsten halt tatsächlich, ich dusche immer kalt. Ich finde, kalte Duschen sind das Geilste der Welt. Da werde ich ruhig, entspannt und kann gut in den Tag starten. Und habe aber auch nicht nur einen Off-Day im Sinne von, ich trainiere nicht, sondern ich habe zusätzlich an einem auch der Trainingstage noch einen Off-Day, wo ich nicht mehr arbeite. Das habe ich früher nie gemacht. Also ich arbeite eigentlich 7 Tage die Woche und habe dann aber mit einem Freund besprochen, der auch aus dem Leistungssport kommt, der gesagt hat, du trainierst gerade wie eine Profisportlerin. Du machst für deinen kleinen Körper eigentlich viel zu intensives Training. Ein Wettkampf, der eigentlich für dich nicht ausgelegt ist, also halt für die Pro-Frauen. Du musst auch regenerieren wie ein Profi. Und deswegen mache ich einen Tag tatsächlich kein Handy, kein Laptop.
Super.
Nichts, was mit Arbeit zu tun hat, sondern irgendwie raus aus der Komfortzone, ins Museum, irgendwas. Mhm. Ich habe jeden Monat einen anderen Fokus.
Cool.
Und wann ist dein nächster Wettkampf? Ist in anderthalb
Am
Wochen?
16. Mai.
Wieder im Mixed Double?
Wieder im Mixed Double.
Okay.
Ich würde nie ein Solo machen. Ja. Finde ich richtig ätzend. Wenn ich nicht einen Partner neben mir habe, in meinem Fall logischerweise alle Männer, mit denen ich ein Double mache, sind schneller und viel stärker.
Ja.
Das heißt, ich habe quasi immer einen eigenen Pace-Läufer.
Ja.
Und aber auch immer jemanden, ich ruder zum Beispiel nie. Ich cheate immer beim Rudern und nehme da mein Gel, weil ich so scheiße bin beim Rudern, dass alle gesagt haben, sie wollen sich ihre Zeit wegen mir nicht zerstören.
Ja.
Sie rudern lieber alleine. Okay. Ich habe kein Ego, was das angeht, und denke mir so, ja, dann mache ich da meine Atemübung.
Ja,
ich bin die Einzige, glaube ich, es gibt ganz viele Bilder vom High Rocks, wo ich wirklich so dastehe und quasi diese Widerstandsbandatmung halt mit meinen Händen mache und mein Diaphragma-Stretch.
Ja.
Und alle gucken einen immer so an und die Judges sind immer so alles okay bei dir. Ich so, ja, ich mache ein oder Diaphragma-Stretch, passt schon. Also ich glaube, mir war das wichtig, ich will Spaß dran haben. Ich will daran nicht kaputt gehen, sondern ich kriege ja keine Kohle dafür. Ich mache das als Hobby. Soll mich nicht auslaugen, sondern Energie geben.
Ja, das finde ich gut. Aber es ist was Besonderes dieses Mal, weil du sammelst für was.
Genau, ich sammle, also ich wurde angefragt quasi als Ambassador für High-Impact-Athletes und habe mir Global Health, also globale Gesundheit, als Thema ausgesucht, weil ich es tatsächlich einfach durch meine eigene Krankheitsgeschichte gemerkt habe, wie frustrierend das sein kann. Und da reden wir wieder von einem der besten Gesundheitssysteme. Und dass man mit so wenig Aufwand, das finde ich immer das Geile, so schnell so viel Impact kreieren kann, finde ich einfach unterstützenswert. Da nutze ich meine Reichweite gerne für.
Mhm. Und man kann dich wie kann man das jetzt unterstützen?
Gibt einen Link, kann ich dir auch nochmal schicken.
Können wir in die Shownotes packen auf jeden Fall.
Ja, genau, sehr gerne. Und dann kann man super unkompliziert über Apple, über PayPal, über was auch immer, weil das finde ich oft so nervig, dass man dann so sich bei 25 Spendenportalen anmelden muss, da hätte ich mal keinen Bock drauf. Und das ist aber echt so und 2 Klicks, wo ich so denke, statt sich den nächsten Kaffee oder den nächsten Shopping-Konsum zu gönnen, kann man irgendwie Global Health-mäßig mal was zurückgeben, weil ich glaube, wir sind schon alle, und ich glaube auch ehrlicherweise alle, die in dem Podcast hören, sind schon
sehr privilegiert.
Sehr privilegiert.
Ja, definitiv.
Ich würde noch gerne ein Thema ganz kurz ansprechen.
Ja,
du bist ja Autorin, hast mehrere Bücher geschrieben und ich glaube, dein aktuelles ist ein Longevity-Buch oder es geht um Longevity. Was hat dich dazu bewegt und wie bist du drauf gekommen? Und beziehungsweise, wie siehst du das Thema Longevity, was ja quasi gerade ein Hype-Modethema ist? Also es gibt quasi kein Podcast, kein Blogartikel, kein Post. Also jeder beschäftigt sich mit diesem Thema. Ist teilweise in meiner Wahrnehmung zumindest auch so ein bisschen overhyped schon. Also man denkt so, okay, jetzt schon wieder, was gibt's noch zu erzählen? Was hat dich daran interessiert und was kann man von dem Buch erwarten?
Genau das, was du gerade ehrlicherweise gesagt hast. So dieses ein Hype, jeder redet davon. keiner erklärt für sich oder keiner definiert, aber gemeinsam eigentlich, was das heißt, weil Longevity ist ja böse gesagt alles. Ob das jetzt Prävention ist, ob das Supplementierung ist.
Das Spießerwort war früher Prävention.
Genau. Ja. Longevity, finde ich, hat es halt geschafft, da nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Mich ehrlicherweise frustriert es total, das ganze Thema, weil ich mir so denke, okay, die ganzen Rich Kids, die eh schon alle Möglichkeiten haben, haben jetzt noch mehr Möglichkeiten, ihrer Gesundheit was Gutes zu tun. Und ich bin kein Fan von diesem ganzen Konsumdenken. Mich nervt es, dass Longevity im deutschsprachigen Raum eigentlich nur noch assoziiert ist als Marketing-Buzzword, zu sagen, verkauf die nächste Pille, verkauf das nächste Pulver, verkauf die nächste Spritze, verkauf das nächste Passive, was mit dir gemacht wird.
Also Stichwort so Brian Johnson und Blueprint und so der ganze Kram und diese ganzen Boutique-Labore, wo man sich mal schnell eine NAD-Infusion oder sowas geben kann.
Genau, uns ist alles so, also ich finde, wir haben eh schon ein bisschen das Problem mit einer Zwei-Klassen-Medizin. Und wenn das jetzt in die Prävention quasi auch noch rüberschwappt und die Leute, die vor allem intellektuell den Zugang haben und aber auch einfach monetär den Zugang haben, sich jetzt quasi immer nur noch mehr leisten können. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Kunden. Das war für mich eigentlich der größte Trigger, was die alles konsumieren, was die alles an Gadgets haben. Aber keiner guckt sich die Basics an. Mhm. Und ich so dachte, das ist cool, dass ihr das alles habt. Ihr seid trotzdem alle gestresst, ihr seid trotzdem alle frustriert. Ich gucke mir mit Verlaub ganz viele in der Longevity-Bubble an und denke mir so, also ihr strahlt für mich jetzt nicht so eine Leichtigkeit und so, und ihr liebt das Leben und genießt das Leben aus, wenn ich das so, also sage ich jetzt einfach mal so hart, sondern ich finde, da ist so eine Verbissenheit, da ist so, das ist alles so unglaublich dogmatisch und du musst so und so viele Supplements nehmen. Und wenn du dir anhörst, was und wie der Tagesablauf bei denen teilweise ist, wo ich so denke,
ja,
das ist nicht meine Interpretation von Longevity. Und ich habe einen Verlag, der quasi auf mich zukam, der gesagt hat, geil, du bist mega pragmatisch. Können wir nicht das Thema Longevity auch mal pragmatisch angehen? Wo ich so gesagt habe, ja, ich mache das mit neurozentriertem Training, nenn es Longevity, nenn es, wie du es nennen willst. Ist mir total egal. Und bei mir geht es ja quasi um 50 smarte Wege, um fit und gesund zu bleiben. Es wird nicht ein Tipp drin sein, wo man irgendwas konsumieren muss. Weil es gibt tolle, fantastische Bücher hier auch von den ganzen Kolleginnen schon, die alle Studien zusammenfassen. Ich bin noch ein bisschen gemein, aber so wie meine Großeltern gelebt haben, mit gesunder Ernährung, mit viel Bewegung, mit Essen in Gemeinschaft, mit Emotionen auch zulassen, Trauerbewältigung gehört dazu. Die waren die besten Longevity Coaches, die man sich hätte vorstellen können.
Also ein bisschen das, was die Blue Zones auch sozusagen vorleben.
Absolut. Nicht? Und das war mein Ansatz zu sagen, Longevity in einer breiten Masse zugänglich zu machen und nicht das nächste Neuro-Hacking, Longevity-Hacking, wo du noch mehr konsumieren musst und noch mehr Selbstoptimierung, sondern eher so dieses, atmet mal alle durch, entspannt euch mal alle ein bisschen. Mit den Grundlagen, mit den Basics, mit was du vorhin so gesagt hast, mit Kniebeuge, mit Atmung, mit unterschiedlichen Sachen. Mach erstmal die Basics, weil es gibt diese Longevity-Pyramide. Da ist unten Bewegung, dann kommt Ernährung und dann ganz oben sind quasi erst diese ganzen Supplements und Kälte und Wärme und. Und ich finde, dieser Hype, der darum gemacht wird, ist einfach so absurd. Und die Leute werden meiner Meinung nach alle noch unglücklicher und noch unzufriedener und noch gestresster und stressen sich so in diese Selbstoptimierung rein, dass ich mir so denke, ihr braucht mal alle so ein kleines Ventil.
Ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen so die Abkürzung, ne, von der Sina, du eben auch sprachst, dass die Leute immer so nach einer Pille suchen.
Ja, das ist bei mir in der Ernährungsberatung
ist bei allen,
immer.
Ist, glaube ich, bei allen, egal ob es jetzt um Sport, Ernährung geht, ne, man versucht dann irgendwie das eine Supplement zu finden, statt erstmal so die Basisernährung irgendwie glatt zu ziehen.
Ja. Ja, und ich habe mir die ganzen Bücher angeguckt und ich finde die fantastisch. Auch die ganzen, die jetzt gerade in den letzten Wochen im deutschsprachigen Raum rauskamen. Und dann sind aber alle Tipps immer, kauf dir das, mach dort den Bluttest, mach dort das. Und ich komme aus einem anderen, auch familiären Hintergrund und ich denke mir so, also ich hätte mir nichts davon leisten können. Ich hätte gar keinen Zugang zu gehabt. Ich arbeite an so vielen auch Integrations- und Inklusionsschulen. Ich mache so viele quasi ehrenamtliche Projekte, wo ich so denke, wir können uns das gesellschaftlich auch einfach nicht leisten, viele Menschen so abzuhängen und dieses mit erhobenem Zeigefinger, ihr müsst aber, was ja dann in dieser ganzen Fitnessbubble immer gemacht wird. Und dann stehen die ganzen alten weißen Männer da und sagen, ja, ihr müsst euch mehr bewegen, seid da selber schuld. Es wird immer so an die Selbstverantwortung appelliert, anstatt Selbstwirksamkeit zu steigern und zu sagen, ey, du hast schon alles in deinem Körper drin, geil, mega.
Nutze es.
Wunder wirklich der Natur, nutze es doch mal. Ich glaube, es muss einfach nicht so kompliziert sein. Da habe ich gedacht, okay, wenn keiner das Buch schreibt, mache ich das halt.
Cool. Und das Buch ist schon draußen, kommt
das
erst raus?
Kommt, um Gottes Willen, das kommt erst raus. Nächstes Okay. Shooting, das kommt am 15. Dezember. Sollte eigentlich erst im April rauskommen. Ich habe zur FIBO gehört, wir gehen 4 Monate früher raus.
Das heißt, man folgt am besten deinen Social-Media-Kanälen.
Genau.
Und da sei auch erwähnt, dass auf deinem YouTube-Kanal unglaublich viele Tipps und Tricks Tipps und Tricks drauf sind.
Sehr unstrukturiert was, noch, aber zumindest sind sie da.
Ja, ja. Was neurozentriertes Training angeht, glaube ich, kann man sich ein bisschen was abgucken. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt...
Wir sind schon drüber, ja.
Sehr drüber und am Ende. Und du hast auch einen Anschlusstermin, Luise. Deswegen an dieser Stelle tausend Dank, dass du dir an diesem Feiertag vor allem den hier Zeit genommen hast und noch einen Kaffee mitgebracht hast.
Ja, mega.
Habe ich in der Kultur gelernt. Die Leute müssen glücklich sein. Kaffee ist ganz, ganz einfach. Also ich wusste nicht, ob ihr Kaffee trinkt. Ja, zur Not trinkt dann halt nicht. Aber wenn die Leute ein Getränk haben, das finde ich aber auch so. Ist halt Wertschätzung und Anerkennung. Macht eine ganz andere Stimmung aus.
Das stimmt. Aber schön, dass du da warst. Ich glaube, wir hätten da jetzt noch 3 weitere Stunden reden können, aber das kann ja vielleicht auch nochmal kommen.
Vielleicht wiederholen wir das mal zu dem Thema Longevity. Das hätte ich jetzt gerne auch noch eine Stunde dran. Hey, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke euch.
Tschüss.
Ciao.